Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also echt eine offene, coole Stadt. Ja. Und das ist echt alles so, wo ich so sage, ey, das ist irgendwie alles Richtung. Die Wege sind kurz natürlich. Wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt 40 Jahre in New York wohnen würde, würde ich da vielleicht auch den Oberbürgermeister kennen oder was weiß ich was. Aber wenn man Ideen hat und wenn man was bewegen will, dann weiß ich sofort, wo ich anrufen muss und darf. Und im Gegensatz natürlich die Leute auch. Wenn sie sagen, ey, ich muss mal kurz mit Musti sprechen, ich habe da eine Idee irgendwie, dann ruft man sich halt an oder trifft sich irgendwie einen Kaffee unterm Schwanz. In Hannover, ne, wie man so sagt. Kennst du das?
Nee.
Das ist Ernst August. Ist das Ernst August? Das ist Ernst August, genau. Vorm Bahnhof gibt es dieses große Pferd quasi, ja, mit dem Ernst August. Und unter dem Schwanz des Pferdes, das war immer so ein Treffpunkt. Ah, ja. Da hat immer gesagt, 15 Uhr unterm Schwanz.
Ah ja, okay.
Genau.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich hohen Besuch hier aus Hannover. Ich freue mich wahnsinnig, dass er vorbeigekommen ist. Er ist einer der wahrscheinlich wichtigsten Produzenten, DJs und Remixer, die wir in der deutschen Musikbranche haben und der Mann hat Sachen zu erzählen, da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Ich befürchte vielleicht das als Warnung vorweg, dass wir uns heute ein wenig auch in Musik-Nerdhaftigkeit verlieren werden, aber das ist ja das Schöne, das mache ich immer besonders gerne. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Musti.
Vielen Dank für die Einladung, Nils. Ich sagte ja schon im Eingang, das ist mein Jahresurlaub, also ich freue mich sehr.
Ja. Sag mal, was ich mich gefragt habe, also Musti, dein Künstlername kommt ja von deinem Spitznamen Musti, also
genau,
weil der Mustafa eigentlich
genau
ist. Gibt es denn viele Leute, weil das habe ich mich vorher gefragt, die dann zu dir sagen, Herr Mus?
Oder Herr T, ja, auch schon oder gehabt, Herr wenn T, du irgendwo eincheckst und dann steht da Mr. T. ja, aber das ist mittlerweile gehe ich mit allem komplett entspannt um. Also ja, da können mich Leute im Prinzip nennen, wie sie wollen und so. Und wenn die Leute vermuten, einen besonders engen Draht zu haben, dann sagen sie dann auch, hey Mustafa und wie geht's und so. Aber meine Mutter nennt mich tatsächlich Musti.
Ja.
Also daher kommt's.
Naja, verstehe.
Also wenn du irgendwo in Kreuzberg hier wahrscheinlich Mustis Kiosk oder sowas, dann weißt du, wo das herkommt.
Ja, sehr gut. wir können einfach mal, ich würde heute wahrscheinlich wild hin und her springen, weil es ja so viele Dinge zu bereden gibt. Wir fangen mal ganz am Anfang an, bist in Hagen geboren. Mhm. Das ist ja so Rand Westfalen sozusagen. Da kommt man auch immer mit dem Zug durch, wenn man von Berlin nach Köln fährt. Und bist du auch in Hagen aufgewachsen oder in Hannover?
Nee, also ich betrachte mich schon als Hannoveraner. Ich bin quasi in Hagen nur zur Welt gekommen. Mein Vater ist Mediziner gewesen, der kam aus der Türkei, hat auch in Istanbul unter einem deutschen Professor studiert, ist dann, glaube ich, in Köln sogar gelandet und war dann relativ schnell in Hagen und hat da praktiziert in dem Krankenhaus. Da bin ich zur Welt gekommen. Meine Schwester ist in Remscheid zur Welt gekommen, also nebenan. Dann ist er kurz über Lehr aus Friesland in Hannover dann gelandet. Also da muss ich 4, 5 gewesen. Also ich habe meine Grundschule in Hannover absolviert quasi. Ne?
Verstehe.
Und Hannover und Hagen, ich weiß nicht, ob du da noch weitere Fragen hast, aber ich würde es quasi fast damit abschließen, dass ich sage, ich habe da irgendwie vor 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren aufgelegt, bin dahin nichts los in der Stadt, bin in so eine Riesenhalle rein, 3000 Leute, haben wir gefeiert und so, es war super, kam so ein Typ auf mich zu und sagt, ey, Musti, du hast alles richtig gemacht. Und ich so, was meinst du denn? Ja, du bist ja ganz schnell wieder abgehauen. Also das zu Hagen. Ich weiß natürlich, dass da viele prominente Kollegen noch herkommen und so, ne?
Ja, aber mehr muss man zu Hagen auch nicht sagen. aber auch interessant, dass der dann so, ich meine, Hagen, Remscheid ist ja alles so eine Ecke, dann kurz so einen Peak nach Leer
abgefahren,
gemacht hat.
Abgefahren, ne?
Ja. Kleinen Kulturschock in Ostfriesland geholt und dann wieder zurück ins schöne...
Aber als Kind bist du ja sowieso irgendwie, du saugst ja alles nur auf und bist erstmal irgendwie nur am Zipfel der Eltern irgendwie.
Naja, ja. In dem Alter sowieso. Also die wahren Bindungen finden dann erst in der Schule statt.
Genau.
Du hast auch irgendwo gesagt, dein Vater hat euch alle auch zur Welt gebracht.
Genau.
Das ist ja.
Er war Gynäkologe und Geburtshelfer. Das war, glaube ich, sogar damals auf seiner beim Praxiseingang stand da irgendwie Dr. Med. Samy Güngdoktu, Geburtshelfer und Gynäkologie oder irgendwie sowas. Und hat sich das nicht nehmen lassen tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob meine Schwestern, ich glaube, die wollten das dann tatsächlich irgendwann nicht mehr, dass dann ihre Kinder von meinem Vater entbunden werden. Nachvollziehbar.
Genau. Aber es ist ja schon eine besondere Form von Homeoffice, muss man sagen, wenn der Vater die eigenen Kinder auf die Welt bringt.
Absolut, ja. Absolut. Also alles machbar. Ja, alles machbar.
Dann seid ihr nach Hannover und da bist du ja dann auch aufgewachsen. Also jetzt ist ja Hannover, ist das eine Stadt, wo man sagt, irgendwie, also die ist ja relativ, ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner hat Hannover, eine halbe Million oder sowas?
Knappe halbe Million, vielleicht ein bisschen mehr irgendwie, auch mit Umland und so, ja. Ich so ungefähr, glaube ich, mit Frankfurt vergleichbar.
Ja, also schon sehr, sehr städtisch, sehr urban, aber auch so ein bisschen, ja, man könnte sagen, harmlos. Also es gibt ja keinen Dialekt in Hannover zum Beispiel.
Ja, aber es ist ja unser Vorteil. Das Hochdeutsch kommt ja aus Hannover. Insofern ist das ja auch eine schöne Sache. Ne?
Aber dann ist so, es gibt ja die große Ernst-August-Passage auch in Hannover mittlerweile. Alles ist so im Schatten dieser Adelsfamilie und so, die so ein bisschen so die halbe Stadt gehört. Oder sehe ich das falsch? Also ich muss dazu auch sagen, ich hatte Verwandte in Hannover. Wir waren auch oft in Hannover, auch als ich Kind war. Und mir hat es immer gefallen. So.
Sehr, sehr liebens- und lebenswert, weil es halt einfach irgendwie, du kannst da ganz entspannt dein Ding machen. Und vielleicht ist das auch immer, mir wird ja auch oft die Frage gestellt, Mensch, warum nicht Berlin? Oder damals, als irgendwie vielleicht noch 3 Grad jünger warst, warum nicht dann New York und London und hast du nicht gesehen? Und irgendwie, wenn ich sage, ey, aus Hannover haben wir das alles irgendwie so hingekriegt, warum dann umziehen quasi? Ne? Ja. Und immer wenn wir Leute empfangen, die schätzen das sehr. Wir haben gerade die Scorpions bei uns im Studio, das macht natürlich Sinn, weil die da wohnen und nicht nach L.A.
Wohnen die auch wirklich alle noch
in Hannover? Ja, ganz im Ernst. Also ein bisschen außerhalb irgendwie und für die ist das, die nehmen im Studio auf und gehen abends ins Bett, in ihr eigenes. Und jetzt sollten sie eigentlich in L.A. Mit dem, wie heißt denn der Metallica-Produzent? Mit dem sollten sie aufnehmen, geht natürlich alles gar nicht. Ja. Die freuen sich tierisch, die haben sich da jetzt echt seit Monaten breit gemacht irgendwie und für die ist das eine ganz, ganz tolle Art zu arbeiten. Also ich sage immer, wenn du wirklich was schaffen willst, geh nach Hannover. Ja. Ne, wenn du dich inspirieren willst, dann wahrscheinlich eher Berlin oder sowas. Ne?
Ja. Aber sag mal, nervt es, dass man immer so, weil du bist ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, du bist einer, glaube ich, der Top 3 Hannover-Vertreter in Deutschland, die irgendwie immer wieder diese Stadt rechtfertigen müssen sozusagen. Ist das ein bisschen nervig?
Es war mal nerviger. Also natürlich ist man gerade, wenn man da wohnt. Also ich bin schon stolz auf die Stadt auch. Ne? Das ist irgendwie man wie gesagt, das ist immer so zweite Reihe, aber irgendwie was da passiert irgendwie. Ich meine, viele Leute kommen auch nach Hannover zurück, auch wenn sie mal woanders gewohnt haben. Aber gerade so in der Politik und so ist viel aus Hannover gekommen. Stadt bewegt sich tierisch. Wir haben den ersten grünen Oberbürgermeister Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also echt eine offene, coole Stadt. Ja. Und das ist echt alles so, wo ich so sage, ey, das ist irgendwie alles Richtung. Die Wege sind kurz natürlich. Wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt 40 Jahre in New York wohnen würde, würde ich da vielleicht auch den Oberbürgermeister kennen oder was weiß ich was. Aber wenn man Ideen hat und wenn man was bewegen will, dann weiß ich sofort, wo ich anrufen muss und darf und Im Gegensatz natürlich die Leute auch, wenn sie sagen, ey, ich muss mal kurz muss die sprechen, ich habe da eine Idee irgendwie, dann ruft man sich halt an oder trifft sich irgendwie einen Kaffee unterm Schwanz in Hannover, ne, wie man so sagt. Kennst du das?
Nee.
Das ist Ernst August, ist das Ernst August? Das ist Ernst August, genau. Vorm Bahnhof gibt es dieses große Pferd quasi mit dem Ernst August und unter dem Schwanz des Pferdes, das war immer so ein Treffpunkt. Ah, hat immer gesagt, 15 Uhr unterm Schwanz.
Ah, ja, okay.
Genau.
es hat natürlich, hat das ja auch, ich meine, da kommen wir nachher noch zu, aber es hat ja dann auch, du hast ja auch ganz clever so die Infrastruktur der Stadt genutzt. 2000 war die Expo in Hannover.
Ich habe sie clever genutzt, ist klar.
Sehr clever genutzt, weil es gibt mittlerweile, gibt's ganze Fotoblogs darüber von Leuten, die so das verwaiste Expo-Gelände zeigen mit ganz vielen Pavillons, die einfach, also konnte auch keiner abreißen, das Gelände steht da einfach, keiner wusste, was man machen sollte. Und du hast dir dann den belgischen Pavillon gesichert und hab da irgendwie Studios reingebaut und das Label reingemacht und so. Das ist ja genial, also weil dann hat, ist ja genial, finde ich.
Mhm. Also im Nachhinein sieht es so aus.
Ja.
Ich habe bei fast allem, was ich gemacht habe und damals auch mit meinem Partner zusammen, es gab eigentlich nie einen Masterplan.
Ja.
Sondern wir haben eigentlich immer reagiert, haben gesagt, ey, wir haben jetzt eine Idee, wir machen mal. Und diese ganze Expo-Geschichte, wir waren halt am Weidendamm, das ist am Güterbahnhof gewesen, eine ziemlich coole Ecke in der Nähe von der Nordstadt. Auch eine coole, also ein bisschen kreuzbergig, sage ich mal.
So ein alter Dealsviertel, ja, genau.
Genau. Und Ende oder Anfang 2000er quasi kam auch so das erste Geld schon rein bei uns. Das war ja die Zeit, als Horny war 98, Sexbomb war, glaube ich, 2000 oder 2001, weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Und zeitgleich natürlich die Expo. Und wir dann natürlich so, okay, jetzt haben wir dieses Geld hier rumliegen, investieren, was machen wir irgendwie? Lass uns mal gucken, ob wir das Gebäude kaufen können, wo wir unser Studio haben. Das ist so eine 30er-Jahre-Wäscherei, wunderschön.
Ja.
Wir waren Hauptmieter und da war unten so ein Country Club Nashville, da sind tatsächlich die Jungs mal mit ihren Pferden angekommen. Dann so Villa Riba, Villa Bajo-mäßig so ein spanischer Kulturclub und so. Und also war ein geiles Ding.
Ja.
Und wir halt oben mit den Studios und so und alles, was wir bis dato gemacht haben, halt also Fury Slaughterhouse haben wir da gemacht, ja, und halt meine Groove-Geschichten und Terry Hoax damals und so.
Stimmt, Terry Hoax gab es ja auch noch. Ja, stimmt, ja.
Und der Typ, der Besitzer, hat halt ein horrendes Geld aufgerufen und zeitgleich hat uns, glaube ich, entweder das Land oder die Stadt hat gesagt, ey, wisst ihr was, wir gucken hier wegen Nachnutzung für diese Expo-Pavillons,
ja,
kommt doch mal und schaut euch mal um.
Ja.
Und dann haben wir uns den belgischen Pavillon angeguckt, glaube den türkischen damals und was weiß ich, den griechischen. Und der belgische Pavillon, der ist von der Infrastruktur halt super gewesen, weil die meisten waren ja für ein halbes Jahr konzipiert, weil danach, ja, war halt wieder Sense. Und der belgische Pavillon, der hat eine Heizung gehabt, eine Klimaanlage, also alles, ja, so Sachen, wo du denkst, aha, nicht not bad to have, sag ich mal. Und dann sind wir da tatsächlich genau nach der Expo rein, haben angefangen umzubauen und Fury in the Slaughterhouse hat, glaube ich, sogar während, also quasi fast als Beta-Tester, während der Bauphase sogar noch eine Platte aufgenommen da.
Ach, aber das ist ja, ich meine, das sind denn die anderen Pavillons da auch noch in der Zweitnutzung oder ist da wirklich so fast alles irgendwie so Ghost Town-mäßig?
Also hiermit offiziell Einladung an dich.
Ja.
Bitte sofort, es geht zu kommen.
Ja.
Ja, wir haben ja dann da auch bei uns im Pavillon ein ganz, ganz nettes Restaurant oben auf dem Dach und so. Ist echt nice da.
Ja.
Dann kannst du dich mal selber überzeugen. Es geht alles natürlich relativ langsam. Wir sind jetzt im 20. Jahr und bin da auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir jetzt 20 Jahre da irgendwie so ein bisschen vorreitermäßig hingekommen. Das ist richtig, ja, cool. Und alle Grundstücke verkauft.
Ach, wirklich?
Ja, einige Pavillone mussten natürlich irgendwie einfach abgebaut werden oder, ja, abgerissen werden. Einer ist abgebrannt, glaube ich sogar. Dann einer, der ungarische, es war ein ganz schöner, es war so eine Holztulpe, riesengroß. Das hat sich irgendwann so ein, tatsächlich irgendein Scheich hat gesagt, ich will dieses Ding haben.
Ja.
Dann haben die das Ding abgebaut und dann dahin gepackt. Aber genau, da ist jetzt so ein Serverzentrum und eigentlich ganz funky, weil du hast nebenan sind mehrere Universitäten. Also alles ganz kreative Menschen da, fast 5000 Studenten jeden Tag.
Ah.
Dann hast du natürlich dann da die großen Schweden sind natürlich nebenan, was auch immer hilft, wegen Durchgang mit Ikea natürlich. Ja. Ne? Dann, ja, hast du sowas wie Ferrari lustigerweise auf dem Gelände, BMW, also auch so zwei, drei große Automarken. Und aber sonst ist das echt, da so ein Lautsprecherbauer und weil wir sind da, Schindler ist da, die Aufzugmacher.
Ja.
Also irgendwie ganz funky.
Es ist aber so eine Art Industriegebiet im Grunde genommen.
So ein Industriegebiet, ja, genau. Ja, ja. Also die Expo, die hat ja damals gesagt, wir wollen das hier so ein bisschen als Filetstück, so ein bisschen auch am besten IT und so,
ja,
solche Geschichte, aber und haben sich da wirklich raufgesetzt. Also da gab es viele Leute, die wollten dahin, die durften nicht.
Ja.
Also auch wahrscheinlich irgendwelche Einkaufszentren, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und tut uns jetzt, glaube ich, im Nachhinein ganz gut.
Ja. Aber es ist ja schön zu hören, dass, ja, ich komme auf jeden Fall mal vorbei.
Bitte, würde dir, glaube ich, gefallen.
Wenn ich mal an Hannover vorbeikomme, steige ich mal aus und kann mal gucken. Zu deiner musikalischen Erweckung, bevor du angefangen hast, selber Musik zu machen, da hast du ja schon sehr viel Musik gehört. Und ich habe mal irgendwo in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, deine Musik war AC/DC und Iron Maiden.
Mhm.
Du warst also völlig im Metal-Game, oder?
Total, aber es gab natürlich noch eine Phase, für die ich mich fast schäme, aber irgendwie auch nicht, weil da hatte ich irgendwie Bay City Rollers für mich entdeckt, also eine der ganz frühen.
Nichts zum Schämen.
Nein, um Gottes Willen, aber es war natürlich schon so, dass du sagst, so eigentlich schon so eine ganz, ganz frühe Boygroup,
ja, ja,
obwohl man ja Beatles auch fast schon als Boygroup bezeichnen darf, ja, irgendwie. Und habe irgendwann, ich weiß nicht, was mir an diesen Bands so imponiert hat, also AC/DC bin ich noch Riesenfan und find's übrigens, eine kleine Anekdote nebenbei übrigens, der neue Drummer von Scorpions ist ja Mickey D.
Ja.
Der Drummer von Motorhead.
Ja.
Ne, also irgendwie ist halt diese ganzen harte, und das sind die coolsten Arschgeigen, die es, ja, so gibt irgendwie. Also, ja, richtig coole Jungs. Und AC/DC hat mir immer so sehr imponiert, weil die halt diesen, das waren diese vier Mann, Das war, eigentlich war es minimalistisch, und aber so auf die 12. Ja. Und das fand ich geil, ohne Tamtam und so. Ne? Und da nicht noch ein Shaker und da, ja, sondern einfach irgendwie dieses geile Lick, die Stimme von dem Typen und auf Wiedersehen.
Ja, unglaubliches Riffing, das die gemacht haben.
Und, unfassbar.
Also, diese super trockenen Produktionen.
Total. Immer. Also schon echt so ein Soul. Natürlich, ja, auch geil, wie du sagst, geil produziert, aber einfach die Kompositionen waren geil, ja, immer noch cool. Und das hat mir an AC/DC, an Iron Maiden, Iron Maiden war natürlich so ein bisschen mehr, noch eine Ecke drauf irgendwie, aber das hat mir immer irgendwie imponiert. Und es gibt tatsächlich auch Fotos von mir, also ich habe relativ lange, bis kurz vor Horny habe ich lange Haare getragen. Ja.
Bis kurz vor Horny.
So. Genau, also bis kurz vor Viva quasi.
Aber das ist ja, ich meine, die alten AC/DC, also ich meine, als du dann auch noch klein warst und AC/DC gehört hast, das war ja dann auch noch Bon Scott, genau, als Sänger irgendwie,
ja,
mit so einer wahnsinnigen Rotzigkeit. Ich glaube aber trotzdem, dass vor allem AC/DC, bei Maiden ist es schon, geht's finde ich schon mehr in so eine Metal-Richtung, da wird's schon sozusagen puristischer, was, mhm, das betrifft, aber dieses Riffing und so von AC/DC, das ist glaube ich, weil ich habe auch früher AC/DC gehört, mein Bruder hat mir seine AC/DC-Platten irgendwie Highway to Hell logischerweise, geil, irgendwie vorgespielt, und ich glaube, dass das so eine der Bands oder eine der Platten auch ist, die einen sehr, die sehr so ein Pop-Gehör schult, weil die sehr, ja, weil das sehr, also es sind sehr, sehr klassisch strukturierte Songs, ist ja wirklich nur Strophe, Ref, Strophe, Ref, vielleicht noch ein Solo und dann Ref bis zum geht nicht mehr sozusagen. Mhm. Und die sind total auf den Punkt geschrieben, diese AC/DC-Songs.
Und ich sage jetzt, ich weiß nicht, ob das zu ketzerisch ist oder einfach zu weit hergeholt, aber noch so als These noch einen drauf, mhm, dass du bei AC/DC, das ist ja four on the floor.
Absolut.
Du,
na, absolut.
Du. Na.
Weißt, das, also, ist natürlich, das Riff ist natürlich unglaublich.
Also ja, Back, das. Back oder auch sogar Back in Black oder auch Highway. Also, und das ist ja so, ich sag, sehr weit hergeholt. Aber das ist ja irgendwie, hat es dann irgendwie, also der Schritt zum Disco ist gar nicht, nee, weit weg.
Überhaupt nicht, ja. Es ist, man hört es ja auch bei ähnlichen Bands, hört man es ja deutlich. Also Kiss zum Beispiel.
Stimmt.
I Was Made for Loving You, Baby, ist ja ein Disco-Song.
Total. Du,
also zu 100%iger Disco-Bass, ja, den
total,
der da spielt.
Wurde, glaube ich, auch aus Marketinggründen damals so gemacht.
Dass, naja,
sie
halt, genau,
gesagt haben, das ist jetzt gerade in irgendwie eine 87?
77.
77, ja, genau, sorry, ja, 77, so 78, genau. Und gibt's auch geile, ich weiß gar nicht, ob das nicht Shep Pettibone, aber auch geile Edits noch und so von den ganzen Disco-Helden damals, ja, also Wahnsinn.
Ja, ja. Ich finde ja, ich liebe Discos, ich sehe das bei dir auch immer, du legst ja auch immer so Disco-Tracks auf, ja, und wenn du produzierst, manchmal machst du so kurze Instagram-Videos, wo du dann gerade wieder an so einem totalen Disco-Beat, mhm, arbeitest, und das ist etwas, wo mir auch völlig das Herz aufgeht. Ich glaube, dass die Phase der Disco-Musik, also diese New Yorker 70er Jahre, Paradise Garage, ja, Larry Levan und so,
absolut,
das ist, glaube ich, eine der aufregendsten Phasen, die es in der Popmusik jemals gab.
Ja, Wahnsinn, ne? Weil es natürlich schon irgendwie, du hast das erste Mal quasi auch, also das war das erste Mal, dass du natürlich auch sowas wie Künstler erstmal, die Androgyn, sowas wie Silvester, wo du gesagt hast, was ist das für ein Typ, ja, und dann auch irgendwann mal dann begriffen hast, was eigentlich Homosexualität ist.
Ja.
Ne, war ja vorher nie irgendwie Thema, wenn, ja, du so Teenager in Deutschland, in Hannover auch noch irgendwie, ne, wohlbehütet. Und da hast du gedacht, ey, das ist richtig, da brutzelst, das ist irgendwie, das ist interessant. Dann natürlich die ganzen Anekdoten, die man natürlich später erst erfahren hat, über, ja, Studio 54, wie auch immer. Dann die ganzen Verbrennungen der Discoplatten und dass das, ja, einfach
das
so eine,
weißt, das finde ich auch so krass.
Ja.
Diese Geschichte, das ist ja, also in Deutschland kennen das ja viele nicht, aber es gab so, das war so Ende der 70er, ja, gab es so einen New Yorker Radio-DJ, der gesagt hat, es war immer so ein bisschen cool für so Rockleute Disco-Scheiße zu finden.
Genau.
Und der gesagt hat, wir treffen uns jetzt alle im Yankees-Stadion.
Disco sucks.
Ja, genau.
Disco sucks.
Wir treffen uns alle im Yankees-Stadion und verbrennen Disco-Platten.
Abgefahren.
Ja.
Abgefahren,
aber wie,
ne,
evil das auch. Also es gibt ja auch so eine,
also,
Doku darüber.
Gerade mit der deutschen Historie, wenn, naja, du so an Bücherverbrennung, genau, denkst irgendwie, dann denkst du schon so, alter Schwede, das ist schon, ja, harter Tobak irgendwie.
Und weil Musik war ja auch so, Disco war ja auch so die Musik der Schwarzen und so, dadurch,
genau,
hat das dann auch so einen ganz unangenehmen Beigeschmack
total
bekommen.
Irgendwie. Total, total.
Aber wenn ich so Disco höre, also ich finde es immer so krass, diese Arrangements, weil das war ja Massenware. Disco,
ja.
Disco-Platten kamen ja jede Woche irgendwie zigfach raus, in der Höchstphase in New York und so. Aber wie aufwendig trotzdem die Arrangements immer sind, auch für eine Platte, von die du irgendwie nur noch im Secondhand im hintersten, ja, Regal für
fetteste
2 Cent
findest. Fetteste Streicher-Arrangements,
ja,
keine Ahnung, am besten noch in Philly aufgenommen,
ja,
und so,
genau,
ja, absolut.
Das ist doch so krass, was das für ein Produktionsaufwand war. Sozusagen.
Ja, aber daran siehst du natürlich auch irgendwann, wie so Industrien funktionieren, wenn du einen Hype hast, ne?
Mhm.
und dann auch, also Kiss, bestes Beispiel, eine Rockband, mhm, ne? Aber Disco ist in, also machst du bitte mal eine Rockplatte, eine Discoplatte, ja, irgendwie, dann auch mit irgendwie einem geilen irgendwie groovy Basslauf und irgendwie, wie gesagt, four on the floor Beats und so, also das ist schon, wenn irgendwas dann gerade in ist, dann kommen natürlich die ganzen Trittbettfahrer und sagen so, okay, das ist jetzt das heiße Ding, ne? Das machen wir jetzt mal. Und dann aber auch bitte so authentisch wie möglich.
Ja. Ja, ich finde das, ich bin dabei, ich bleibe wirklich so ganz auf Disco hängen, weil ich das.
Finde ich gut.
Ja, ich finde das so interessant. Das hat immer dieses Harmonien-Set von Disco-Songs. Das ist ja so aus dem Soul entnommen sozusagen und dann so ein bisschen treibenderem Rhythmus unterlegt, mit dem Disco-Beat eben. Aber das ist ja, Soul hat ja immer sowas Sehnsuchtsvolles, sowas Dramatisches, sowas, was so sehr easy zwischen Dur und Moll changiert, um das jetzt mal so ganz etepetetisch auszudrücken. Und das ist bei Disco quasi in die Tanzmusik, also es hat immer, Disco finde ich immer sehr sehnsuchtsvoll. Das finde ich irgendwie so
das
toll.
Ist sehnsuchtsvoll, aber es ist ganz, eigentlich ist es eine ganz clevere Musikrichtung, weil du natürlich durch den Four on the Floor, das ist ja eigentlich der Befehl zum Tanzen.
Mhm.
Ne? Also du kannst ja gar nicht anders. Das ist ja immer diese Bassdrum. So, es ist aber so clever gemacht, dass es Disco hat, ist immer so die elegantere Variante, weil eigentlich ist ja EDM auch Four on the Floor und du hast also dieses Rumzer, 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 was ja mittlerweile die ganzen Ableger von eigentlich mal Disco über House, Chicago, whatever. Aber du hast genau wie du sagst, bei Disco geht es dann richtig um Songs und es hört sich immer leicht und easy an, aber du hast, da steckt halt richtig viel Komposition, Arrangement, die Stimmen meistens. Ne? Wenn du irgendeine, ich habe keine Ahnung, also irgendwelche Mega-Soul-Sängerin, aber alles hört sich leicht an und alles hört sich einfach so nach einer, also paradiesisch, Paradise Garage. Ne? Und du hast auch, also ich bin involviert in so ein Konzept, das heißt Glitterbox, das ist von einem englischen House-Label, Defected, und die haben Glitterbox irgendwann mal erfunden, was heißt erfunden, aber in die Welt gebracht, in Ibiza, weil sie gesagt haben, du, das ist in Ibiza, das ist mir alles zu eintönig. Du gehst irgendwo rein, das ist nur noch irgendwie Tech-minimal, da ist nur noch eine Bassdrum und alles ist dunkel.
Ja.
Und der Simon Dunmore, der Chef, der hat gesagt, ich möchte mir selber mal leisten, meine Lieblings-DJs einzuladen und zu gucken, was geht. Und das ist mittlerweile so groß geworden und ich bin glücklich, dass ich ein fester Bestandteil dessen bin, weil diese Partys auch, du kommst da rein, du hast ungefähr eine Ahnung, wie es damals im Studio 54 gewesen sein könnte. Geil angezogen, die Leute, das ist egal, schwarz, braun, grün, alle Hautfarben, alle Genders, irgendwie, es ist einfach nur, also eigentlich so, dass du sagst, so ist das Paradies.
Ja, super. Ja. Ich bin auch diese Larry Levan Cuts von irgendwelchen Songs, der hat ja dann quasi auch so eine frühe Form von House mit geprägt oder mit erfunden, indem er diese Maxi-Cuts dann auch von irgendwelchen Songs gemacht hat.
Ja.
Das ist einfach unglaublich, wie der da manchmal, es gibt dieses, das ist das Inner City, jetzt fällt mir gerade der Brief nicht mehr ein, es ist eine Disco-Version von Ain't No Mountain High Enough.
Ah, cool.
Von Larry Levan, gecuttet.
Inner Life.
Inner Life, genau.
Inner Life, Jocelyn Brown.
Ja, dieser Cut ist unglaublich.
Unfassbar.
Am Schluss dieses Synthesizer-Solo noch da so reinbrät und so, Wahnsinn.
Ja, und also die haben es meistens, wie gesagt, das war alles lange vor Ableton und Logic und hast du nicht gesehen. Und die haben ja angefangen, deswegen kam ja dieses Mixing. Das ging zwar im Hip-Hop los, sage ich mal. Aber im Disco hast du ja durch zwei Platten des gleichen Stückes einfach das Stück verlängert.
Ja.
Und hast gesagt, oh, hier ist eine geile Stelle, die mixe ich da nochmal rein und mache die Stelle, die ist eigentlich nur 8 Takte lang, die mache ich jetzt 32 Takte lang.
Ja.
Und dann natürlich, weil die Plattenfirmen auch irgendwann gesehen haben, ey, okay, wir brauchen eine spezielle Version für den Clubs, dann kriegt natürlich Larry Levan dann die Original-Tonbänder und hat sich dann tatsächlich dann immer das Tonband so zusammengeschnitten. Das konntest du damals wirklich so schneiden, dass du dann diese Riesenversion gemacht hast. Und dann, das ist ja der Original... der Originalbegriff des Remixens heißt ja eigentlich, dass du das Ding nochmal neu aufs Pult packst und dann einfach nochmal neue Effekte dazu, wie auch immer. Und so ist ja mittlerweile ganz anders kultiviert worden, das Remixing. Aber damals hieß es wirklich, dass du das gleiche Stück nochmal vielleicht nochmal einfach mit neuen Effekten und einfach ein paar Stellen länger neu arrangierst und so. Also sehr spannend.
Ja.
Sehr spannend.
The History of Disco, da kann man auch 100 Podcasts drüber machen.
Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Du hast dann auf jeden Fall, wie gesagt, hast du dann da in dieser Rockwelt so zurechtgefunden. Jetzt würde man meinen, ein...
Geiler Übergang gerade.
Ja, jetzt würde man meinen, ein junger Mensch, der sich für Rock begeistert, der sich für Rockmusik begeistert, will dann natürlich auch selber Musik machen. Und was wäre das erste Instrument der Wahl? Natürlich eine E-Gitarre, um ordentlich zu shredden. Bei dir war es aber dann anders. Du hast als erstes ein Keyboard bekommen.
Hat auch was mit Strom zu tun. Also ne, nicht nur eine E-Gitarre, sondern ein irgendwie...
Stromkeyboard.
Ja. Genau. Also ja, ganz, ganz abgefahren. Also irgendwie, mein Vater hat mir damals nahegelegt, ein Instrument zu lernen. Und ich glaube, ich vermute jetzt, ich kann ihn nicht mehr fragen, aber das ist so ein bisschen was mit, also mein Vater war nicht oberflächlich, aber er hat schon geguckt, irgendwie bei ihm war immer alles ordentlich und so und was gucken die Leute und willst du mal Tennis spielen, mein Sohn und so, also die Abteilung ja, so ein bisschen. Und er hat auch gesagt, hier willst du ein Instrument lernen. Auswahl ist Klavier oder Heimorgel. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich probiere mal Heimorgel, da sind mehr Knöpfe dran und so. Und das war, da war ich 13 und fand das sehr spannend und war, glaube ich, auch so ein bisschen talentiert, aber habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt irgendwie hier bis um 2 zur Schule oder bis um 1, danach noch Orgelunterricht, also 2-mal Schule am Tag brauche ich irgendwie nicht. Habe dann irgendwann auch gesagt, du, ich würde das gerne sein lassen, habe das ein Jahr lang durchgezogen und hatte natürlich dann eine Heimorgel zu Hause. Hab da so ein bisschen was machen können und hab dann meinen Vater gefragt, ob er mir so ein Keyboard kaufen würde. Ja. Weil das finde ich ganz spannend. Ne? So Synthesizer, das heißeste, der heißeste Scheiß da irgendwie. Und hab dieses Roland JX3P-Ding, das hab ich tatsächlich noch. Hab ich gerade gesehen irgendwie, also auch hier Purple Disco Machine, Tino benutzt den und so.
Ja.
Und den hat er mir tatsächlich gesponsert, ohne zu wissen, was er damit anrichtet. Ne? Weil er wollte ja unbedingt, dass ich Medizin studiere. Also das war wahrscheinlich genau das, warum ich es nicht mache. Und hab aber dieses Ding gehabt und natürlich, also es gab jetzt nicht groß irgendwelche Funk, Soul, whatever Bands und so. Nee, Moment, jetzt überspringe ich was. Genau, meine Musikrichtung damals war, trotz aller Orgelspielerei, war Rock und Heavy Metal.
Ja.
Und habe dann dieses Keyboard bekommen. Und
ist man ja mit einer Orgel so ein bisschen, könnte man ja in so eine John Deep Purple-Richtung gehen.
Ja, genau, Deep Purple und so, das ging alles. Und das waren ja auch keine schwierigen Licks und sowas. Ja. Und witzigerweise, das Keyboard, das habe ich dann bekommen und irgendwann war dann quasi Van Halen Jump. Also hast du dann auch das erste Mal dann dieses Lick gehabt, irgendwie vom, was war denn das Original, Keyboard Prophet, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Und irgendwie durch meine Schule habe ich einen Bassisten kennengelernt, der Thorsten, der gesagt hat, wir haben eine Band, hast du Bock? Haben wir probiert und wie gesagt, alle irgendwie natürlich dann schon gesagt, okay, das ist jetzt ein Experiment mit Keyboard und so, aber irgendwie ging's. Dadurch hat man sich quasi fast so ein bisschen neuheitlich aufgestellt, aber da wurde trotzdem Johnny B. Goode gespielt und so. Ne? Und dann hast du halt geguckt, was drückst du halt dazu irgendwie. Und das war so ein bisschen, aber das war so ein bisschen so die erste Live-Erfahrung und das hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Was glaubst du denn, bist du eigentlich mehr, würdest du dich mehr als, oder sagen wir mal so, ich glaube, die Live-Erfahrung, ich meine, die Musik, die du machst als Producer von House und so, ist ja nichts, was man live aufführt mit Band oder so. Würdest du dann deswegen sagen, dass du eigentlich mehr so ein Studio-Frickler bist, dass das eher so das ist, was deine musikalische Idee ist oder deine Idee von Musik machen ist und du dir dieses Live-Gefühl dann beim Auflegen holst? Oder?
Also eigentlich bin ich eine Katastrophe, ganz ehrlich, Nils, weil
ja gut,
du hast also weil du hast ja irgendwann, klar, war ich dann, habe ich mit so Live-Geschichten angefangen und dann hast du natürlich schon so erste Studio-Erfahrung, habe dann angefangen zu remixen und so, habe aber dann tatsächlich, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich irgendwie ein Angebot bekommen, hat anderen gesagt, hier hast du Bock aufzulegen, hast du eine Plattensammlung. Also war ich auf einmal DJ und durfte dann auch in dem Club, das war echt ein geiler Club, weil du einfach alles spielen konntest. Wirklich wirklich Deep Purple bis über Wham, bis über Chicago House, bis über irgendwelche Blues-Geschichten. Also mega cool. Also auch so eine geile Musiksozialisation nochmal.
Ja.
Und klar, dann machst du so ein paar Sachen, dann fängst du an, ein bisschen mehr zu produzieren, machst Remixe, machst dir so langsam kleinen Namen als Remixer, Produzent, Schrägstrich, whatever. Die Leute nehmen dich wahr, dann wollen dich die Leute natürlich dann auch irgendwann mal sehen, dann fängst du an aufzulegen, DJing und so weiter und so fort. Und dann passiert dir halt ein Glück, nenne ich es jetzt mal, oder ein glücklicher Zufall wie Horny. Ja. Du machst eine Platte, oder ich meine, gab es auch Platten unter meinem Namen, also ich habe ja auch Vinylgeschichten rausgebracht, aber so ein großer Erfolg, wo die Leute dich auf einmal als Künstler wahrnehmen. So, und was machen Künstler in der Popwelt? Die gehen auf Tour. Irgendwann. Ja. Das habe ich dann auch irgendwann gelernt, habe dann gesagt, ey, machst du auch mal mit Band was und wie auch immer und spielst deine Songs mal mit Band. Das habe ich dann auch irgendwie auf die Spitze getrieben, mit Orchester mal und wie auch immer. Also eigentlich kenne ich diese ganzen Geschichten, aber warum ich anfangs gesagt habe, ich bin eine Katastrophe, weil natürlich im Marketing irgendwann, also Horny war damals noch einfach, da haben die Leute gesagt, ey, Dance-Ding, alles super. Dann kam irgendwann Sexbomb, dann kam mein zweites Album irgendwie, wo dann so Is It 'Cause I'm Cool und so drauf waren und Da habe ich natürlich auch einen Ehrgeiz gehabt und dann wollte ich auch so ein bisschen den Leuten zeigen, ey, das ist ein bisschen mehr irgendwie als jetzt vielleicht nur irgendwie elektronisch und im Studio und wie auch immer und so. Aber es war marketingmäßig einfach echt schwer. Und das war lange vor David Guetta, wo jetzt die Leute es irgendwann begriffen haben, dass ein Produzent da auch mal sein darf und mit 1000 verschiedenen Sängern Musik machen darf.
Ja.
Ne? Vor mir gab es das ja auch irgendwie. Aber trotz allem war das irgendwie damals, da haben die Leute, da war ich dreimal bei Stefan Raab, immer mit einer anderen Single. Ja. Und irgendwie haben die Leute dann auch mal gesagt, ey, ja, geil, verstehen wir, aber da singt doch jetzt der und wieso ist das jetzt Musti und warum so? Und ja, das zum Thema Katastrophe und dass ich aber trotz allem irgendwie, und ich finde, man darf das auch probieren, also wenn es peinlich ist, da habe ich so einen Selbstregulierungsmechanismus, der dann vielleicht sagt, ey, mach das mal lieber nicht, aber einfach zu sagen, ey, deine Songs sind gut, das sind Klassiker, warum nicht irgendwie als coole Clubversion oder da mit dem Orchester oder da irgendwie mit einer Drei-Mann-Band oder auch nur am Piano, why
ja.
not?
Ja, aber wie kam denn von der Schülerband, Orgel bei der Schülerband, so mal ein paar Knöpfchen drücken, wie kommt man denn von da überhaupt auf die Idee? Also ich überlege jetzt, als ich irgendwie so als Schüler angefangen habe, Musik zu machen, wir hatten dann auch so eine Band und so, wie kommt man denn von da aus, wie macht man von da aus den Sprung zu der Idee, Musik zu produzieren? Also so, oder Remixe zu produzieren?
Ja,
so
also das ist natürlich schon so ein bisschen, dass die Musik selber, die war natürlich so spannend zu der Zeit. Also ich bin ja auch irgendwann tatsächlich von diesem, wie gesagt, AC/DC immer noch riesigster Fan, aber ich habe natürlich irgendwann, das war tatsächlich irgendwie so eine relativ normale Sendung, also so ein bisschen John Peel und so, hast du schon gehört und so, aber NDR 2 und hab da auf einmal Donna Summer I Feel Love gehört.
Die große, unendliche George Moroder Disco-Single.
Alter Schwede. Ja. Und dann hast du gesagt, was ist denn das gerade? Ne? Also super erotisch und dann dieser treibende Beat und ist das eigentlich ein echtes Schlagzeug? Oder was ist denn das und so? Und dann, also ist die Musik, dann wirst du neugierig. Und das ist, wie gesagt, alles pre-Internet. Da kannst du nicht mal kurz googeln und sagen, ey, was hat denn der da benutzt und
da
so.
Da braucht man immer einen guten Mann im Plattenladen, der wusste, wenn man es ihm vorgesungen
hat. Ganz genau. Ja. Mega wichtig. Also das waren die wahren Lehrer eigentlich. Ne? Und also erstmal die Neugierde und dann aber natürlich auch, dass du gesagt hast, okay, live verstanden, da sind dann so Dings und jetzt mal gucken irgendwie, wie geht das irgendwie eigentlich, wie geht so ein Produktionsprozess oder die Begriffe kannte ich ja noch gar nicht, ich habe einfach nur gesagt, wie wird's gemacht. Ja. Zeitgleich meinen damaligen Partner kennengelernt, mit dem ich auch Peppermint Jam und aufgebaut habe und viele Songs geschrieben habe, den Errol, also Engländer aus Birmingham und wir haben uns in einer Band kennengelernt, die war tatsächlich so soul funky.
Und das war Fresh and Fly.
Nee, das war noch, das war noch vor Fresh and Fly. Und war cool, also echt grooviges Zeug, aber die haben ihn als Sänger geholt, mich irgendwie als Keyboarder. Wir haben uns da getroffen, haben gesagt, komm, wir verlassen die Band, machen unser eigenes Ding. Ja. Hobbykeller vom Vater, ich mit meinem Keyboard, zwei Tape Decks. Ne, und du weißt, worauf ich hinaus will, Overdub, du spielst vom einen Tape, der spielst was dazu, nimmst vom anderen auf und dann wieder zurück und hast auf einmal eine Mehrspuraufnahme. Ja. Und wir haben irgendwie, er hat gesungen, wir haben geschrieben, aber wussten nicht, dass wir da einen Song machen, keine Ahnung, aber es klang geil am Ende. Ja. Ne, tierisch gerauscht natürlich durch das ewige Hin- und Herspielen und dann hast du auf einmal irgendwie, hast du Musik und das geht dann halt immer weiter und dann kriegt er auf einmal witzigerweise einen Job, also wir haben dann unsere Fresh and Fly gegründet, auch so ein paar Gigs gehabt, kriegt er einen Job bei SPV.
Ja.
Hat dann in der Heavy-Metal-Butze quasi, hat da angefangen auch so ein bisschen so Soul und geile Compilations zu machen, Martin Luther Compilation und irgendwie auch lustigerweise, also Aaron, mein Partner, ist Engländer, aber mit jamaikanischen Wurzeln und hat dann aber auch, wann war denn das, ey? Anfang 90er, Glad to be Gay, also auch so die erste schwulen Compilation gemacht und so, also richtig weit vorne.
Ja.
Und dann irgendwann hat er so ein paar Reggae-Sachen gesigned und meinte irgendwie, hier, Shabba Ranks, kennst du irgendwie? Und ich so, nee, aber gib mal her und so. Und dann geremixed und dann ging das so langsam los irgendwie, ne?
Ja. Also weil du, aber ich meine, du hast auch, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du gesagt hast, du hast deine ersten Songs auf dem C64 produziert.
Ja.
Ich hatte auch einen C64.
Geil, deswegen, oder?
Ja, total geil.
Cubase damals. Hieß, glaube ich, anders sogar.
Ja, und dann bist du auf Atari ST wahrscheinlich umgestiegen.
Ne? Genau, das war dann so der heißeste Scheiß damals. Irgendwie natürlich auch alles mit mega wenig, das war ja auch nur ein Sequencer. Ja. Also nur etwas, was deine Musikinstrumente steuert, damit die halt irgendwie was machen. Also auf dem Computer selber konnte ich nichts abspeichern und so. Ne? Aber war natürlich trotzdem super, super hot, ne? Dass du auf einmal so sagst, okay, das ist irgendwie. Und dann natürlich so den Spagat zwischen, okay, du hast eigentlich hier ein elektronisches Instrument, aber irgendwie spielst du auch selber dazu, man singt dazu, also so der Analogfaktor war immer da.
Ja, also ich kann mich auch erinnern, mein Bruder, ich hatte auch einen C64, da habe ich aber erst nur so Programme selber geschrieben, so Adventures, in denen nur ich wusste, wie man die gewinnt.
Okay. für dich selber geschrieben.
Wo es immer darum ging, eine Frau rumzukriegen und so, und ich wusste, wie es geht. Meine Freunde haben alle verloren. Und dann hat mein Bruder, der hat immer sehr viel Musik gemacht, super Gitarrist, Der hat sich dann irgendwann eine Vierspur gekauft.
Cool.
Und dann habe ich da immer so zugeguckt und dann, wenn er nicht da war, habe ich dann da angefangen, auch Songs drauf zu machen oder auch mit ihm zusammen. Und der hat sich dann auch irgendwann so ein ST, 520 ST, glaube ich, geholt, mit Cubase. Und da habe ich dann ihm auch mal zugeguckt, auch wenn er weg war, dann immer sehr, manchmal habe ich auch aus Versehen Projekte von ihm gelöscht, das fand er nicht so gut. aber da habe ich das dann auch so ein bisschen so gecheckt, wie das so funktioniert und habe damit irgendwie so rumgespielt.
Und weil du gerade gesagt hast, Vierspur, das ist ja im Prinzip so ein ähnliches Konzept wie jetzt ganz, ganz viele Künstler, ne? Also ob das jetzt eine Banks, keine Ahnung, irgendwie so Künstlerin, die halt diese Loop-Stations auf der Bühne benutzen, wo sie sich selber dann doppeln und so. Das ist das gleiche Prinzip, ne? Ja. Digital. Du hast ja damals dann dieses Kassettendeck gehabt mit vier Spuren.
Genau.
Und konntest dich dann selber aufnehmen und da ein Beat und so. Also super cool.
Ja, total. Mhm. Ich habe auch diese Tape-to-Tape-Aufnahme, das habe ich dann auch, ich hatte damals eine Kassette, weil ich habe mein Schlagzeug geschenkt bekommen von meinen Eltern, so Weihnachten, so ein Kinderschlagzeug und so eine Lernkassette dazu, die hieß Drum Drops.
Oh, cool.
Und da war so ein Schlagzeuglehrer, der nur so Beats gemacht hat und daraus habe ich dann auch so mit Überspielen so ein Beat hergestellt und so. Also das ist total geil, Musik so zu entdecken. Das macht, glaube ich, ganz viel mit einem, wenn man irgendwie in jungen Jahren durch so Bastelei und so durch diesen Do-it-yourself Appeal irgendwie anfängt, Musik für sich zu entdecken.
Gab es nicht das Pendant zu Westbam, der Eastbam hieß und der nur mit so Kassetten oder Bändern auch damals aufgelegt hat, Anfang der 90er? Irgendwie ist
aber
mir
gute
so.
Idee, ja.
Ja, das war auch zu der gleichen Zeit und der war auch so musikalisch, glaube ich, ähnlich und der war, irgendwie kam der aus dem Osten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie tatsächlich Russland war oder so.
Ja.
Aber gab es tatsächlich, ja.
Es gibt ja jetzt das große, wir sind ja mitten im großen Vinyl-Revival.
Ja.
Also die Schallplatte ist ja mittlerweile der bestverkaufte physische Tonträger, den es gibt. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich habe als Jugendlicher auch quasi nur Schallplatten gehört, mit Schallplatten aufgewachsen und so, und dass man das jetzt wieder so ein bisschen
also
genießen
kann. Der Geruch alleine, also ich habe mich jetzt ein bisschen erleichtert tatsächlich, ich habe ganz, ganz große Teile meiner Sammlung verkauft, aber das war so ein bisschen auch, ich weiß nicht, also ich nenne es jetzt nicht Midlife-Crisis, aber irgendwie schon so, dass ich sage, ich will so ein bisschen was hinter mir lassen.
Ja.
Einfach so eine richtige Bereinigung irgendwie von so Sachen.
Marie Kondo.
Sie. Also richtig, und das hat mir richtig gut getan. Und natürlich irgendwie sprichst du mit Kollegen und sagst, hey, da bist du wahnsinnig und das kannst du doch nicht machen und Dings und so. Und ich auch sage, ey, die haben mir so lange gedient, das waren meine Freunde, das war so, ich habe zu jedem Cover eine Geschichte irgendwie und das ist das Einzige, was mich beim Auflegen heute übrigens nervt, diese ganze Twiddelei da mit deinem USB, ne, wo du gar kein Cover mehr hast und so. Das war schon richtig cool.
Ja.
Aber musste mich irgendwie erleichtern.
Aber hast du alle Platten verkauft?
Sehr, sehr, sehr viele. Ich habe wirklich nur noch noch zwei oder drei solche Dinger, wo ich so gesagt habe, irgendwie, das ist so, ja.
Ah.
Und aber witzigerweise.
Ich habe gelesen, du hattest irgendwie 20.000 Platten oder
so. Ja, waren richtig viele.
Ja.
Aber irgendwie wären die wieder mehr gerade. Ganz im Ernst.
Ja.
Also auch durch meine eigenen Produktionen irgendwie, wo die dann Leute dann auch sagen, hier habe ich wieder gepresst, hier hast du dann das Belegexemplar und so und bin da ja ganz fleißig und das ist schon echt cool. Also das finde ich auch gut, weil das jetzt quasi, vielleicht fange ich auch wieder an neu zu kaufen. Ich habe ja den ganzen Kram noch mit 12-10er und so, also ist schon cool. Mache auch im Mojo in Hamburg irgendwie einmal im Jahr. Ich freue mich da auch drauf, wenn das wieder losgeht, immer so ein Vinylabend. Das ist mega.
Ja, super. Das, ein kleines Geheimnis, das die Hörer noch gar nicht wissen, ist, jeder meiner Gäste kriegt von mir immer ein kleines Geschenk, wenn sie gehen. Und das ist immer eine Platte, weil das gehört zur Nils Bokeberg-Erfahrung dazu, weil ich ein leidenschaftlicher Vinylsammler bin. Und deswegen suche ich immer so ein paar Platten und gucke dann immer, welche Platte für den jeweiligen Gast irgendwie interessant sein könnte. Und heute habe ich bei dir bei den Platten geguckt, was ich dir so schenken könnte. Und dann habe ich eine Platte entdeckt, habe gedacht, das könnte vielleicht ganz interessant für ihn sein. So ein bisschen so Remix-Kultur und so, und vielleicht kennt er den noch nicht und so. Und dann habe ich so die Platte angeguckt und habe gedacht, ja, vielleicht kriegt er die irgendwie und lest dann so die B-Seite und da war dann ein Remix von dir drauf.
Ach, Quatsch.
Dachte, okay,
ehrlich,
das war, She Drives Me Crazy und Johnny Come Home Remix von dir drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, die muss ich ihm jetzt vielleicht nicht schenken.
Ja, genau.
Die hat er vielleicht. Aber das war witzig. Aber das ist ja so krass, weil es gibt ja kein also wirklich, man kann wirklich sagen, keinen wichtigen Act auf der Welt, den du nicht geremixt hättest. Das ist ja so, du bist ja hardest working Remixer in Showbusiness, muss man ja wirklich sagen.
Vielen Dank, ich nehme das als Kompliment. Da wird es sicherlich ein paar geben, da wo ich noch nicht ran durfte, sage ich mal. Aber ich habe natürlich irgendwie, ich habe natürlich auch von den Besten gelernt. Du hast natürlich als Sammler hast du natürlich auch irgendwann gesagt, ey, okay, so ein Todd Terry, wie auch immer. Aber ich habe es halt für mich weiter kultiviert, weil natürlich Remixen, wie wir anfangs gesprochen haben, ist natürlich das Original. Du nimmst das Originalstück und guckst halt nur noch, wie mache ich die Verhältnisse, wie auch immer. Und ich habe das ja so auf die Spitze getrieben mittlerweile, dass das immer eine Neukomposition ist. Mhm. Und auch wenn jetzt ein Michael Jackson anruft und sagt, leider nicht mehr, aber damals irgendwie, dann guckst du immer, okay, wie ich habe dann eine Radioversion gemacht, dann habe ich eine Clubversion gemacht, dann noch ein Dub. Also ich habe damals irgendwie immer 3-4 Versionen gemacht und auch heute noch. Also wenn mich ein Ding richtig inspiriert, dann, also ich habe so viel Leftovers von Remix-Aufträgen, da könnte ich, glaube ich, 10 Alben machen. Ja. Richtig heftig.
Aber wie gehst du denn bei dem Remix? Was inspiriert dich denn bei dem Remix? Ist es die Vocalspur, dass du die dann irgendwie neu hörst und denkst, oder bastel ich jetzt was Neues drum? Ich hab ne geile Idee, oder ist es was? Wie gehst du an so einen Remix ran?
Also meistens ist es tatsächlich die Stimme. Ich bin ein riesiger Stimmenfetischist, also ein echt so ein Fan. Ich habe auch einer der wichtigsten wirklich Momente für mich, wo ich auch nochmal begriffen habe, dass Genres eigentlich überhaupt nicht zählen eigentlich, war, ich wurde 1998 für den Grammy nominiert. Ja. Das war das erste Mal als in der Remix-Kategorie, die gab es vorher nicht.
Das war Coco Jumbo, ne?
Einer der Titel. Ah, ja. Du wurdest damals, musste jeder Remixer, da war Frankie Knuckles, also ich war der einzige Europäer, da war noch, glaube ich, Frankie, Todd, Louis Vega, glaube ich, Armand, also echt so die Liga. Krass, alles so Kollegen, wo du sagst, boah. Ja. Und da warst du da bei dem Grammy, genau, ich musste 5 Titel, da war, glaube ich, witzigerweise Coco Jumbo, was du ja damals auch nicht mitbekommen hast. Ich habe so Remixe gemacht.
Muss man auch sagen, dass ich es richtig hinkriege, der Sänger von Coco Jumbo, also Mr. President, war der Bruder oder ist der Bruder deines
Genau, meines ehemaligen Businesspartners, genau, also ganz witzig, auch Hannoveraner. Ja. Und natürlich sagst du, jeder verdreht die Augen, wenn du hörst irgendwie Coco Jumbo. Aber ich habe irgendwie Remixe gemacht, da habe ich dann auch immer darauf geachtet, dass ich immer einen Remix mache, den ich auch selber im Club spielen würde. Ja. Und das kriegt man ja gar nicht mit, die sind aber in Amerika komplett durch die Decke gegangen. Also Coco Jumbo war einer dieser 5 Werke, die du da einreichen musst. Das hat ja dann auch das Komitee gemacht, damit habe ich ja nichts zu tun gehabt beim Grammy. Also das, Simply Red mit den Fugees, Ann Nasby, also die Stimme von Sounds of Blackness und noch 2, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja, dann bist du da zum Grammy nominiert und ich dann natürlich dahin gedackelt. Das konnte ich mir natürlich nicht wussten. Wurdest auch eingeladen und so, also richtig höchst offiziell. Und das wurde zu der Zeit in New York abgehalten, in der Radio City Music Hall. Mhm. Und um kurz jetzt zum Punkt zu kommen, wegen Stimmen. Wahnsinns-Cast und von Stevie Wonder Performance mit Sting zusammen und hast du nicht gesehen mit Puff Daddy und whatever. Pavarotti. Ja. Pavarotti kommt und singt Ness und Dorma. So. Vor seinem Auftritt dann die Ansage, Pavarotti hat es am Hals, geht nicht. Wer ist eingesprungen? Aretha Franklin. Hat dann Ness und Dorma gesungen.
Krass.
Ne, nicht irgendwie Solo, sondern das alte, klassische Original interpretiert. Und auch gesagt habe, das ist Wahnsinn. Und das packt mich immer. Wenn du einen geilen Song hast und ich sehe und ich, wahrscheinlich dann natürlich der A&R vor mir, der entweder sagt, ey, ich sehe, da kann man mehr rausholen oder vielleicht nochmal einer anderen Hörerschaft zugänglich machen, das Original. Und da habe ich richtig Bock drauf, dass ich sage, jetzt machst du da so wie so eine Neukomposition oder wenn ich sogar kann, irgendwie das nochmal so richtig enhancen, das Stück. Das ist mein Ding. Ja. I get a kick out of that.
das verstehe ich sehr gut. Ja. Ist es denn, oder erstmal da noch hin, bei den Grammys, ne? 98 war das, glaube ich. Das war doch wahrscheinlich hammeraufregend. Also das ist der größte Musikpreis der Welt. Das muss doch der Hammer gewesen sein, da live vor Ort zu sein.
Ja, total. Und du bist aber trotz allem, und das ist so, ich glaube, also ich bin ganz dankbar, dass ich das alles erleben durfte vor der ganzen Social-Media-Geschichte.
Ja.
Weil ich glaube,
das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, es gibt ja auch noch diese Anekdote, die ich leider auch mal viel zu oft erzähle, aber ich habe ja auch diesen Michael Jackson-Remix machen dürfen für Ghosts. Ja. Und der hat sich dann auch über zwei, drei Connections dann erstmal Sony-Plattenfirma, dann sein Management, dann er hat er sich ja bedankt dafür. Ja. Und ich habe mit Michael Jackson gesprochen. Weißt du, was ich meine? Das weiß ich, wo ich so jetzt sage, wow, damals war das so. Ich meine, er war ja viel jünger. Ich war natürlich immer noch ehrfürchtig. Ja. Aber es war so, oh, hey, okay, Mr. Jackson, thank you und bla. Und bei den Grammys war es ähnlich. Du hast natürlich gesehen, dass also Wald vor lauter Bäumen, Quincy Jones da, Danny DeVito da, neben mir saß Mike Tyson. Also nur so, wo du natürlich weißt, okay, wow, aber du warst trotz allem, weil das halt nicht so breit getreten wurde. Du wusstest, das ist alles eine andere Liga hier, aber das ist, na, jetzt irgendwie mit Social Media und so ist das viel präsenter in deinem Gehirn. Ja. Und deswegen war das für mich damals, wo ich gesagt habe, okay, wow, respektiere ich richtig, aber es hat mich nicht umgeblasen.
Ja. Gab es eine gute Aftershow-Party?
Diverse. Jedes Label macht ja irgendwie eine Aftershow-Party ja. und so. Es gab dann auch nochmal.
Hast
so
du ein bisschen Partyhopping gemacht?
Vorher, also wo man halt so reingekommen ist über seine Kontakte und so und über die Einladung. Aber es war schon sehr geil. Und ich habe bei mir noch, jeder Nominierte kriegt ja eine Original-Gold-Medaille von Tiffany's.
Ja.
Ne, von diesem bekannten ja. Juwelier irgendwie als Andenken quasi. Das habe ich natürlich noch irgendwie und das war schon geil. Also ja. gute Sache. Aber auch das irgendwie, sage ich mal. Also ich habe jetzt nie Musik gemacht, um zu sagen, ich muss ja irgendwie mal einen Preis gewinnen oder sowas. Das war dann immer, wenn man dann auf einmal mal nominiert ist und man denkt nicht dran, dann freut es einen, aber...
Ja, verstehe ich.
Ja.
Du hast ja unter anderem auch Quincy Jones geremixed.
Mhm.
Das ist doch, ich meine, das ist doch, also das wäre für mich zum Beispiel, das würde ich als super Ehre begreifen, Quincy Jones remixen.
Mega Ehre. Das ging alles über Warner, damals auch Warner Deutschland
ja.
und Stomp, das Stück,
ja.
genau, also Quincy
was, Gibson, nee, nicht Gibson, Brothers Johnson.
Brothers Johnson ist Original, ja. ganz genau, und der hat natürlich damals, wie hieß sein Album, also er hat ein Album mit ganz viel Features gemacht, also ähnlich ja. das, wie ich das jetzt mache, als Produzent, wo ich sage, ich hole mir die Leute, ja. aber Quincy natürlich, er ist ja ein Wahnsinns Trompeter, Arrangeur, wie auch immer, und hat irgendwie Handels Messiah irgendwie neu arrangiert, also der ist ja so bewandert, macht Fernsehproduktion, weißt du ja, mit Will Smith ja. und keine Ahnung. Also echt ein Vorbild, muss man wirklich sagen. Und dann, genau, Stomp gemacht, auch da wieder 48.000 Versionen irgendwie. Und ich war auch immer zu spät. Also es war dann immer so, dass ich, das war auch alles vor Internet, da kam dann immer ein Kurier morgens um 8 Uhr, der hat dann diese DAT-Kassetten mitgenommen. Ja. Und Quincy war zu der Zeit in Paris, das heißt, es wurde dann da mit dem Auto hingefahren.
Ja.
Der hat sich dann gemeldet bei der Plattenfirma und hat dann gesagt, Daumen hoch oder Daumen runter, fand er auch mega. Und aber du hast recht natürlich, das ist so ein Ding in meiner Diskografie, wo ich richtig stolz drauf bin.
Ja. Ist auch ein geiler Song. Stomp ist sowieso auch ein geiler Song. Und da mega. Dann Hands on legen zu dürfen, ist natürlich.
Bin mir geil. Nicht sicher, ob Quincy was mit dem Original zu tun hatte. Mit Brothers Johnson.
Hat er das nicht produziert?
Ich glaube, er hat es sogar produziert.
Ne? Genau.
Ja, ja, ja. genau. Und hat da, und auf der Version, die ich machen durfte, das war ja eine neuere Interpretation. Da war ja Herbie Hancock, Chaka Khan, Charlie Wilson von der ja. Gap Band, zwei, drei Rapper, Shaquille O'Neal, Yo-Yo. Also es war ja so ein Mega-Cast. Er hat dann auf jedem Song irgendwie hat er einfach so 10 Superstars mal geholt.
Ja, ja. Musste er cool. einmal das Telefon in die Hand nehmen, dann hatte die alle am Start.
Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn.
kommen wir wieder zurück zur Entwicklung des
Zeitreise.
Der Zeitreise. Dann ist das so ein bisschen so losgegangen. Du hast so ein bisschen so produziert, hast so Remix gemacht, hast so angefangen aufzulegen. Und dann dann kam im Grunde genommen Horny. Also ich meine, es gab Fresh and Fly, es gab noch diese Band und so, die ihr gemacht habt. Mhm. Aber dann hat sich das immer mehr so auf dieses Remixen verlagert und auf das Auflegen. Und dann kam plötzlich so ein Hit. Wie bahnt sich so ein Hit an? Wie bahnt sich das an, dass ein Lied so groß wird?
Also es gibt ja erstmal diesen wunderbaren Spruch in der Entertainment-Branche. Ich bin über Nacht berühmt geworden und ja. das hat 20 Jahre gedauert. Ja. Also im Prinzip bahnt es sich lange an. Ne? Also ja. wenn man für irgendwas lange arbeitet und du hast eben die einzelnen Stationen kurz erwähnt, aber wir haben irgendwann für uns tatsächlich natürlich auch aus Liebe zur Musik haben wir gesagt, ey, wir haben echt Bock auf diese Vocal-House-Musik, die aus New York kommt und Garage und gerade ja. so die nächste Phase der Disco-Bewegung.
Ja.
So, und das aber Anfang knapp Mitte der 90er in Deutschland, da bist du ziemlich alleine gewesen. Ja, okay. Da war dann halt, da war Techno, da war Trance und so. Ne? Und da haben wir auch gesagt, okay, keiner will unseren Sound. Was machst du da? Haben wir gesagt, wir machen ein eigenes Label. Haben Peppermint Jam gegründet und haben angefangen, eigene Sachen zu produzieren, haben aber auch die ersten ein, zwei Sachen lizenziert, also auch von Carrie Chandler und, glaube ich, Smack irgendwie, also relativ großen Namen in der House-Szene, ja. um relativ erstmal schon so wahrgenommen zu werden. Haben nur Vinyl veröffentlicht. Und da habe ich schon ein, zwei Sachen unter meinem eigenen Namen rausgebracht. Also ein paar EPs und so. Und dann natürlich immer gepaart mit, wir kümmern uns an unser eigenes Label. Dann ich natürlich als Remixer immer gefragter, was toll ist, weil die Leute gesagt haben, okay, wir brauchen so Sound für die Clubs oder mal für Radio, wie auch immer. Hin und her. Das ging immer mehr ab. Als Remixer-Produzent wurde ich immer mehr wahrgenommen. Und Horny ist tatsächlich ein Überbleibsel von meinem Michael Jackson Remix. Der Beat.
Ja.
Weil da, habe ich dir erzählt, habe ich wieder drei, vier Versionen gemacht.
Ja.
Und da stand der Kurier vor der Tür morgens Und ich war bei diesem Dub irgendwie dran. Ich habe da so eine Dub-Version gemacht, ohne Stimme und so. Und dann auch gesagt, weißt du was, eigentlich so viel Version, den Dub braucht er jetzt gar nicht. Ja. Hab gesagt, in die Schublade, irgendwie gucken wir mal, den Kurier die Dat gegeben, der ist dann irgendwie damit, also eine Digitalkassette, das ja. muss man ja immer dazu sagen, dass eine
Dat, genau, ja, genau.
eine Mini-Kassette, aber die im Prinzip Digital-Sound aufnehmen kann. So, das Ding war erstmal vergessen, bis ein Bekannter von mir, Roger Sanchez, also auch ein großer US-DJ, irgendwann in Hannover aufgelegt hat. Den hatten wir geholt. Und dann waren wir bei mir irgendwann nachmittags im Studio, haben uns so Demos angehört und dann habe ich ihm diesen Dub vorgespielt und der ist hinten übergekippt. Er hat gesagt, Alter, was ist denn das für ein Brett, musst du veröffentlichen. Ja. Und ich so irgendwie als Instrumental, da riecht mega Teil und mein Partner auch, mach das bitte, wir Vinyl gepresst, Hunderttausende von dem Ding verkauft.
Ja.
Auf Vinyl. Und wir so, wow, irgendwas geht hier, ne? Und dann fingen auf einmal die ganzen, das war ja auch ganz interessant, weil ich habe für englische Plattenfirmen relativ viel geremixt und da wurden auch horrende Summen damals gezahlt. Das war ziemlich abartig. War
eine Zeit, in der noch Geld bei den Plattenfirmen war.
Ja, in den 90ern, das war noch heftig. Aber ich habe auch kein Mitleid gehabt, weil die haben ja auch alle Geld verdient. Also insofern war es okay. Und auf einmal kamen von den englischen Plattenfirmen die Angebote. Wo ich gesagt habe, ey, Moment, ey, für so ein undergroundiges, ohne Vocal und ja, echt, so? Und dann haben wir auch gesagt, okay, geil, finden wir gut, machen wir mit euch irgendwie, aber ich will dann zumindest mal probieren, da irgendwie einen Song drauf zu schreiben. Und da hat Errol, mein Partner, mein Businesspartner seinerzeit, der hat gesagt, ey, ich war gerade in Birmingham, hat ja in Hannover gelebt, ja. und habe hier irgendwie zwei Mädels kennengelernt und ich weiß nicht, ob die was können, aber lass doch mal irgendwie gucken, ob wir die dann rüberfliegen irgendwie. Und die haben dann tatsächlich, haben wir mit denen ein bisschen probiert und haben dann ein bisschen, das Ding hieß Horny wegen der Bläser-Samples.
Ja,
also das war der eigentliche Sinn des Titels. Und den haben wir dann natürlich weitergesponnen zu einem modernen Liebeslied.
Ja.
Mit Song drauf, ne? I'm horny, 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 horny. Und auf einmal hast du so ein Ding, was halt komplett durch die Decke geht, weil es vielleicht irgendwie genau richtig zur richtigen Zeit am Start war, weil es frech genug war. Plattenfirmen fanden es toll. Ich hab's in Amerika hat es Rick Rubin gesigned, bei American Records tatsächlich. Ja. Ne, weil er vielleicht auch gesagt hat, das Ding ist einfach speziell mit seinem damaligen Partner George Jacoulis. Also ganz abgefahren. Und dann hast du auf einmal so einen Hit am Start. Und keiner, also ich wusste auch, hab gesagt, okay, ist super, fühlt sich irgendwie gut an. Gigs gingen so langsam los, natürlich viel mehr als DJ. Und dann stehst du da und wunderst dich, warum die Leute dir hinterher gucken, weil du dreimal bei Viva warst. Vielleicht auch in deiner Sendung. Ne?
Ja, aber das ist doch crazy, wenn das so durch die Decke geht. Das ist
Wahnsinn.
Doch, da sitzt man doch irgendwie mit seinen Kumpels zu Hause und denkt so, okay, jetzt geht's los, jetzt ist hier Remi Demi.
Ja, aber ich habe lustigerweise, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum ich dann immer nie so aufgeregt habe, wenn du mal mit Nigel Jackson oder wenn du mal mit Quincy Jones, whatever, weil ich war immer nur so, okay, das nächste Ding, ich will es irgendwie einfach machen. Aber es war eine Besessenheit, aber nie, dass ich gesagt habe, ich muss Geld verdienen, sondern einfach nur, ich war im Studio, das war meine Comfortzone.
Ja.
Ich habe nie Drogen genommen. Ich glaube, ich habe dreimal gekifft in meinem Leben.
Ja.
Nie Drogen genommen. Habe teilweise trotzdem 3 Tage irgendwie durchgearbeitet. Dann irgendwie auf dem Sofa im Studio kurz mal eine Stunde gepennt irgendwie und weiter. Und das war einfach so, das hat mich so erfüllt.
Ja. Machst du das heute nicht mehr?
Ich habe Phasen. Ja. Ich habe Phasen tatsächlich, wo es dann echt groovt. Aber ich habe mittlerweile irgendwann wahrscheinlich auch geschuldet irgendwie meiner Elternschaft, dass du natürlich einen Sohn hast, den dann morgens in die Schule. Und so habe dann irgendwann so eine Struktur, was ich auch sehr geil finde, ehrlich gesagt. Ja. Und finde so als Uhrzeiten so kreativ zu sein, finde ich morgens und abends und nachts geil.
Ja.
So tagsüber ist manchmal so, dass du so denkst, dann dümpelt man rum oder man telefoniert oder macht so ein bisschen halt so Business und so.
Muss, ja.
Genau, macht solche Sachen. Aber so morgens finde ich tatsächlich geil. Also irgendwann irgendwie 8 Uhr Schule, mein Sohn damals, dann gleich ins Studio und so, das war cool. Oder halt nachts.
Ja, nachts ist natürlich sehr verlockend immer. Mhm. Du hast ja auch eben kurz erzählt, solltest eigentlich dein Vater jetzt gern gehabt, wenn du Medizin studiert hättest, wenn du so in seine Fußstapfen getreten wärst. Du hast mal erzählt, das wäre dann nicht gegangen, weil du dir das Knie gebrochen hast und dann hättest du Wirtschaftswissenschaften studiert.
Genau.
Jetzt ist natürlich meine Frage, also man kann zwar Medizin nicht, aber Wirtschaftswissenschaften mit einem gebrochenen Knie studieren? Also weil ich hätte gedacht, wenn man Medizin studiert, ist doch genial, mit einem gebrochenen Knie anzukommen, weil dann kann man direkt selber lernen, wie man das irgendwie…
Genau, am lebenden Beispiel. Ja. In Hannover, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wurde Medizin immer nur im Wintersemester angeboten.
Ja.
Das heißt, im Wintersemester Knie gebrochen,
ja.
Im Sommersemester war nichts. Ja. Also da kannst du bis auf nächste, also das nächste Mal wäre quasi…
Hättest du ein Jahr warten müssen.
Genau, ein Jahr gewesen. Ich war aber im Sommer wieder fit.
Ja.
Und dann war, also so hat halt mein Vater getickt. Und ich war halt, na klar, ich habe meine Musik damals noch nicht so ernst genommen.
Du warst ja auch, also ich meine, du bist, warst ja quasi noch näher an deiner Kindheit und Jugend als an deinem Erwachsenen.
Und du hast natürlich schon irgendwie, okay, du musst irgendwann mal was Ordentliches machen und studieren. Machst du jetzt erstmal eigentlich Wirtschaft, I don't know, aber mach mal.
Ja.
Damit Daddy irgendwie happy ist, und habe Musik geliebt. Ich habe es geliebt, aber nicht so ernst genommen, dass ich irgendwie vermutet hätte, dass es mal irgendwann meine Zukunft wird.
Ja.
Und dann irgendwann natürlich bei Wirtschaft hängen geblieben. Dann hast du es so mehr oder weniger, also ich habe bis zum Vordiplom, habe das dann auch nicht fertig gemacht.
Ja.
Und hab dann irgendwann stehst du vor deinem Vater und sagst so, also es war ja immer so meine diese Instanz, durch die du musstest irgendwie. Ich habe dann gesagt, Vater, ich studiere nicht und werde jetzt Musik machen. Und Geschrei war groß.
Ja. Junge, da kann keiner von leben.
Ja, was man ja versteht als Eltern, ne? Wo du sagst, du willst immer nur das Beste für deine Kinder, aber irgendwie ist natürlich immer noch so das Bild, vielleicht wie es mein Vater vielleicht kannte oder vermutet hat, langhaarige, kiffende Menschen im übelriechenden Übungsraum.
Er war ja dann ganz stolz, habe ich gelesen, als du für den Grammy nominiert warst. Und er, nicht du wohlgemerkt, genau, sondern er, einen Brief vom türkischen Generalkonsulat. Nee,
von unserem Oberbürgermeister.
Ah, vom Oberbürgermeister.
Genau.
Dass er sehr stolz auf dich ist.
Genau. Dann hat er so ein bisschen, also ich wusste ja gar nicht, was du machst, mein Sohn. Und so, war ganz süß. Das war aber dann so, da habe ich schon lange davon gelebt.
Naja.
Also da war ich dann auch schon 30 irgendwie. Und auch schon, also das abgefahren, wie Eltern so sind.
Naja, klar. Naja, das stimmt. Das ist für die sonst nicht greifbar.
Genau.
Rick Rubin, weil du es gerade eben erwähnt hast, mit dem hast du auch mal zusammengearbeitet und irgendwie einen Song für einen South Park Soundtrack gemacht?
Nee, das war tatsächlich Horny. Also mit ihm direkt zusammengearbeitet nie, aber er hat Horny unter Vertrag genommen für Amerika.
Ja.
Bei seinem Label American Records.
Ja.
Das hat er mit George Akoulis gemacht.
Ja, kennen ja die meisten Leute, das ist wahrscheinlich bekannt durch die Johnny Cash-Alben,
genau,
zum Beispiel.
Johnny Cash, also fantastischer Produzent, ja, natürlich auch ganz wichtig für die ganzen Early Run DMC-Geschichten und so. Also ein richtiger Produzent, wo Genres egal sind. Der macht dir Hip-Hop, der macht dir Country, der macht dir whatever.
Ja.
Hat aber mit seinem Partner gesagt, das Ding ist geil und das packen wir, weil wir in Amerika tatsächlich, witzigerweise, der Text ist ja eigentlich nicht anstößig von Horny, aber der Begriff Horny, ich bin geil, weil in Amerika, in diesem doppeldeutigen, Doppelmoral, whatever, ist das leider nicht überall gegangen.
Ja.
Also Miami hat es gespielt, LA ein bisschen, New York und so, das war's aber auch. Und Rick Rubin und Konsorten, die waren halt so geil, die haben halt gesagt, weißt du was, das Ding, das packen wir jetzt prominent bei South Park rein, in den Film.
Ja.
Und da gibt's auch diese Szene, das müsst ihr, wenn ihr könnt, und das findet sich bei YouTube, wo halt über den Song gesprochen wird, wo dann halt ich weiß nicht, ob das Kenny oder keine Ahnung, ein Typ kommt zu so einem A&R und sagt, ey, I have the best pop song ever written. Also so, ne? Also sehr, sehr obskur,
sehr
für mich natürlich so, wow. Aber das Ding hat natürlich dafür gesorgt, dass wir ohne Radio mit dem Soundtrack von South Park echt viel verkauft haben in Amerika.
Ja,
das war geil.
Ja, das war wirklich eine geile, war wirklich eine geile Nummer. Du bist ja auch mittlerweile, es ist sehr lustig, wenn man mehrere Interviews von dir liest über die Jahre hinweg, du bist ja, ich glaube 2018 bei den Grünen eingetreten.
Ja.
Weil Cem Özdemir ist ein Kumpel von dir.
Genau.
Und der hat wohl wirklich jahrelang gebaggert.
Genau.
Und du hast immer gesagt, na, ach, lass mich doch in Ruhe und so. Und dann bist du irgendwann doch beigetreten. Das Lustige ist, ich habe auch ein Interview von dir gesehen, aus dem Jahr 2012, also 6 Jahre vorher. Irgendwie ein Prinz in Hannover oder so. Und da hast du erzählt, dass Cem Özdemir so bettelt, dass du zu den Grünen kommst. Aber du hast keinen Bock auf Politik. Ach, die nerven doch alle und so. Das fand ich irgendwie so geil. Ich meine, das war sowieso ein total geiles Interview, weil du hast im Interview erzählt, dass du gerade vor ein paar Tagen einen Vertrag bei Universal unterschrieben hast und jetzt irgendwie, und da hättest du Zugriff auf den Katalog und auf die Künstler und jetzt mache ich eine geile Platte, ich habe hier irgendwie, ich will jetzt versuchen Bowie zu kriegen, ich will versuchen nochmal natürlich mit Tom Jones auch nochmal eine Nummer zu machen und so. Und dann hat es aber ja nochmal 6 Jahre gedauert, bis das Album kam. Und das ist aber, ich meine, dieses Album, das hat ja wirklich 14 Jahre oder so hat das gedauert. Bis das nächste Album.
Theoretisch, ich glaube, so langsam angefangen an dem Album zu arbeiten, habe ich, glaube ich, so 2009.
Ja.
Und dann irgendwann natürlich gucken. Und ich habe natürlich, ich meine, jetzt wird mir natürlich auch, weil du es gerade erzählt hast, wird mir natürlich auch einiges klar, weil du natürlich klar wirst du manchmal umgarnt von den großen Companies und so weiter. Aber ich hab die ganze Infrastruktur eigentlich, habe ich da. Ja. Ich habe mein eigenes Label, ich habe sogar zwei Labels gehabt ganz lange, eine weltweite Vertriebsstruktur selber, ja. Wo du sagst, aber warum machst du das? Da hat mich mein Ex-Partner immer gesagt, ey, brauchst du die ehrlich? Und klar ist das natürlich immer verlockend mit den Künstlern, wenn es mal dazu gekommen wäre. Ja. Aber es ist natürlich immer schwer und deswegen finde ich natürlich solche, weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber natürlich auch einer der großen Player mittlerweile, es gibt ja Universal, Sony, Warner, ja. Wie auch immer, ist natürlich auch BMG, ist eine deutsche Firma. Und das ist natürlich spannend, weil du natürlich mit einer deutschen Infrastruktur, wenn du jetzt in LA bist, irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass du bei Universal dann irgendwie da auf den großen Macker warten musst, sondern irgendwie in Deutschland ist meine Nummer und da kann man dann irgendwie hin und so. Da hätte es vielleicht geklappt, aber in meiner Fantasie war es halt so, okay, irgendwie brauche ich mehr, irgendwie mehr Input. Und das hat irgendwie alles nicht so richtig geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Also das dann wirklich so, eigentlich hat dann die Plattenfirma gesagt, du, den holen wir, aber der macht ja sowieso alles selber.
Ja.
Also da war eine Kommunikation, war da irgendwie was nicht rund, ja. Weil sie gesagt haben, okay, wir kaufen den zwar ein, den Typen, oder machen Deal mit denen, aber eigentlich bringt der alles mit. Und dann hat ja, um das jetzt ganz kurz nochmal abzuschließen, ja. Universal, dann sind wir da aber nicht weitergekommen. Und hab dann irgendwann gesagt, ey, weißt du was, lass uns das irgendwie auflösen und freundschaftlich und wie auch immer und so. Und dann dann war ich aber mit mir im Album, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist so, wie ich damit happy bin. Auf einmal kam dann dieses Angebot, bei DSDS in der Jury zu sitzen.
Ja.
Wo ich dann irgendwie auch mit guten Freunden, wo ich dann auch in Spanien habe gesagt, eigentlich fühlt sich das für mich nicht gut an, das zu machen. Und ich mir dann aber Pro-Cons angehört habe, habe gesagt, ja, okay, und wie man sich verkauft. Und eigentlich machst du ja da, was du sowieso immer machst. Du bist Musikproduzent, du hilfst den Leuten auf dem Weg, du beurteilst Leute, du respektierst Menschen und so weiter und so fort. Ja. Und das machst du mal. Und dann kam Sony um die Ecke, die natürlich gesehen haben, ey, Moment, der hat ein fast fertiges Album, der ist bei DSDS, riesen ja. Medienplattform,
ja.
Da machen wir mal einen Deal. Und dann habe ich auch irgendwie sehr naiv, also hätte ich eigentlich wissen können, habe ich dann gesagt, geil, machen wir. Und dann Sony dann irgendwann zu mir, ja, und wird schon so nach dem Motto, weil du hast ja diese Plattform. Ja. Wo ich gesagt, ja, aber was macht ihr denn dann ja. Eigentlich? So, ne? Also wieder gelernt, auch wieder aus dem Deal verabschiedet und noch eine Sache gelernt, dass du natürlich, es hat meiner Persönlichkeit, hat DSDS richtig einen Schub gegeben in Deutschland. Also ja. Dass richtig viele Leute einfach wissen, wer du bist, mhm. Aber nicht, was du bist. Ja. Und vor allen Dingen auch nicht, irgendwie mehr Platten verkauft dadurch. Also das, wo ich normalerweise sage, okay, jetzt bist du mal clever und machst so ein Ding und verknüpfst das. Also um das kurz zu machen, irgendwie alles sehr, sehr lange gedauert und einfach mal so ein paar Abstecher, ein paar Expeditionen ins Tierreich, wollte ich was sagen, irgendwie mit DSDS und wie auch immer. Ganz spannende Zeit, extremst viel gelernt und jetzt bin ich im Prinzip da angekommen, wo ich vielleicht hätte vor 15 Jahren schon sein können, mit einer Mega-Infrastruktur und ganz tollem Netzwerk, was ich alles alleine steuere aus Hannover.
Aber es ist ja auch so, ich habe das mal, ich habe es in einem anderen Interview gesehen, wo du das gesagt hast. Ich glaube, das war bei diesem Pater in dieser Talkshow warst, dass da hast du gesagt, dir ist das egal, wenn du auf die Fresse fällst oder wenn Leute irgendwie das ausnutzen, weil das Erste, was du hast und das Einzige, was du ja sozusagen hast und mitbringst, ist, Leuten zu vertrauen. Deswegen ist man ja nicht naiv, also vertraust ja nicht jedem, aber wenn du bei jemandem ein gutes Gefühl hast, dann denkst du dir halt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn der dich dann hintergeht, mein Gott, dann ist es halt so, aber da kannst du ja nichts für. Und dann macht man eben einfach weiter. Mhm. Und das finde ich so eine gesunde Einstellung zu sagen, irgendwie so, in einem Geschäft, also gerade Musik, alles Kreative im Grunde genommen, es ist ja ein Geschäft, wo man irgendwie sich aufeinander, wo man aufeinander vertrauen muss. Es gibt ja kein physisches Gut, das ich dir einfach sofort geben kann und du sagst, oh, das ist gut geworden oder das ist schlecht geworden, sondern es geht einfach um Vertrauen und sich das da zu erhalten und zu sagen, und ich meine, als du in dieser Talkshow warst, hast du ja auch die großen Hits schon hinter dir gehabt sozusagen, sich aber das zu erhalten und zu sagen, naja, was soll ich machen? Also Vertrauen ist ja erstmal das Erste, was ich irgendwie mit ins Geschäft bringen muss. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schlau und sehr weit gedacht irgendwie.
Ja, aber ich habe das auch echt ernst gemeint. Und jetzt, wo du es sagst, ich kann mich daran erinnern, das war tatsächlich so ein Pfarrer, das war eine ganz coole Talkshow, wenn man das so sagen darf, ja. Oder Interview.
Ja.
Ich habe doofe Erfahrungen gemacht. Und abgesehen jetzt, ob das jetzt Musikbusiness oder das echte Leben ist oder sowas, aber das heißt ja nicht, wenn du jetzt einmal eine schlechte Erfahrung machst, dass du auf einmal, also es gibt so einen Spruch, den ich wirklich pflege, Learning by Burning.
Ja.
Ne? Also man fällt auf die Fresse und dann lernst du halt raus. Aber das heißt halt nicht, dass du alles verdammst oder irgendwie sagst, irgendwie jetzt mache ich nie wieder was mit Gitarristen, weil der letzte Gitarrist hat mich doof behandelt.
Ja.
Also weißt du, also insofern,
Ja, Menschen tendieren ja dazu, so zu reagieren.
Kann ich auch verstehen. Naja. Ich kann das alles verstehen, aber du musst natürlich, und das ist vielleicht jetzt zu offen, aber das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für das gesellschaftliche Leben, dass du halt einfach irgendwie echt offen bist und sagst irgendwie, let me try. Ja, ich habe ein bescheuertes Beispiel in dieser Runde jetzt, aber ein Freund von mir zum Beispiel, der hat nie Oliven gegessen.
Ja.
Und da hat irgendwann gesagt, Thomas, irgendwie hier, probier doch mal. Kennst du? Hat gesagt, nee, habe ich noch nie probiert. Aber ich will das nicht.
Ja.
Ne? Also doofes Beispiel, aber du hast es nie probiert. Ja. Und wenn du irgendwie, ne, und das kann man auf so viele andere Bereiche irgendwie projizieren.
Naja, das stimmt. Es ist, man kommt halt, ich meine, man kommt auch keinen Schritt weiter, wenn man nicht ab einem gewissen Punkt X irgendwelchen Leuten vertraut.
Absolut.
Naja. Ja. Und sich so verwundbar macht.
Ja, und das finde ich eigentlich, also du hast natürlich als Künstler, weil uns natürlich auch immer gesagt wird, Mensch, und ihr habt ja eigentlich auch so eine Art Botschafterfunktion und so ein bisschen natürlich auch die Kunst und durch eure Follower und wie ihr wahrgenommen werdet und so. Aber eigentlich ist es für jeden irgendwie Künstler gerade wichtig, das auch wirklich zu leben und irgendwie auch zu sagen, ey, okay, erstmal natürlich durch unsere Kunst, aber auch dann irgendwie auch, was man irgendwie darstellt oder projiziert, dass du halt dadurch auch irgendwie echt Leute anspornst, dir ähnlich zu tun.
Ne. Ne? Du hast ja mal einen Remix gemacht für die, ich glaube sogar Schweizer Metalband Gotthard.
Ja, genau.
Hast du da nochmal deine alten Metal-Skills für ausgepackt?
Super Beispiel, dass ich zum Beispiel, also bis Horny, sage ich mal, haben die Leute gesagt, geil, verstehe ich, was Musti macht. Das ist alles immer groovy, immer irgendwie whatever, Dance, ja. House, immer cool, Club, whatever.
Ja.
Nach dem Erfolg von Horny, es war ja erst die Instrumentalversion, dann kam die Vocal-Version. Da haben schon einige von meinen richtig coolen Kollegen gesagt, ah hier, das ist schon so Pop und so, mal gucken. Und dann kam Sexbomb um die Ecke.
Ja, da war der Ofen aus.
Pass auf. Und dann, wie gesagt, der Simon Dunmore von Defected, einer meiner besten Freunde, wir machen seit 20 Jahren irgendwie, wie auch immer, der hat auch damals Horny in England rausgebracht, hat gesagt, Musti, herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, aber das war's mit deiner Coolheit. Und klein Musti natürlich so, ganz, ne, Coolheit ist ja so ein Gut, ne, was ganz wichtig ist für Künstler, ja, irgendwie, dass sie mal sagen, okay, das ist, weiß nicht, wie man das messen oder bewerten kann, aber Sexbomb hat mir so viele Türen aufgemacht, ne, aber auch wirklich von dem, ey, Moment, okay, es ist jetzt nicht richtig Dance, du hast es in einer Zeit gemacht, wo eigentlich alles Dance ist, kommst eigentlich antizyklisch mit so einem Groove daher und eigentlich hat das super funktioniert, probier doch mal andere Sachen, ob das jetzt Rock ist, ob das whatever und so. Also deswegen auch mit diesen Remixen, die ich dann annehme, also natürlich habe ich auch mal Remixe gemacht, wo ich sage, jetzt will ich das Geld haben,
ja.
Aber meistens ist es so, also gerade jetzt irgendwie gucke ich schon, wenn ich so Remixe mache irgendwie, dass ich dem auch was beitragen kann zu dem ganzen Projekt und dass mir das auch Spaß macht irgendwie, ne? Ja. Und Gotthard war so ein Ding. Da waren die dann auch da und wir haben das Ding irgendwie dann ein bisschen neu aufgenommen und natürlich mit unserer Verbindung, weil wir dann auch mit SPV, dieser Rockplattenfirma, wo ich mich irgendwann involviert habe, die waren dann auch bei uns sind immer noch bei uns im Gebäude und so, da hast du natürlich eine ganz nahe Verbindung zu diesen Rockbands gehabt. Also ja. Kaiser Chiefs hat dann bei uns, die waren bei uns auf dem Label, die haben dann da irgendwie im Übungsraum Dings gemacht, drin haben wir Gotthard gemacht und das war einfach so, was gesagt hat. Und das ist geil. Da sagt keiner irgendwie, ey, das ist jetzt Rock oder das ist Dance oder whatever. Die Leute sind einfach offen.
Ja, super.
Mhm.
Wie gesagt, du bist ja auch als DJ viel, auch immer noch unterwegs. Was ist so, also weil ich, die Frage kommt daher, weil ich das auch mal erlebt habe, ich habe auch früher viel mehr aufgelegt als heute.
Stimmt, hast du, ja, das weiß ich noch.
Und dann, ich habe immer mit einem Kumpel aufgelegt und wir haben dann mal, es gab damals eine Veranstaltung, die hieß Booker's Night, wo so die ganzen Booker sozusagen dann mal gefeiert haben, die normalerweise immer so hinter den DJs stehen.
War das in Köln oder in Berlin?
Nee, in Neuss war das, in Treibhaus.
Alles klar, geil.
Und dann, und wir beide, Peter, mein Freund aus Würzburg und ich, wir wurden immer von diesen Techno-Leuten gebucht, immer für so Special Floors, also ne, Main Floor natürlich nie, weil wir kein Techno gespielt haben. Genau. Quasi unser Programm war immer alles außer Techno, haben wir immer gesagt. Also halt Pop und so, wozu man tanzen kann und feiern kann und so. Und deswegen haben wir immer so Special Areas bekommen, überall, wo wir gebucht wurden. Weil wir wurden immer an den Rand von so Raves gebucht, aber immer in so speziellen so Chill-Out-Areas.
Auf die
so.
Geilsten.
Absolut, genau. Wo es immer dann am lustigsten war bei uns. Sind auch die ganzen DJs sind auch immer zu uns gekommen, geil, um da zu feiern. Und bei dieser Booker's Night hat der gesagt, Jungs, ich habe einen Special Floor für euch. Habe ich extra, normalerweise haben wir ja gar keinen zweiten Floor. Wir haben haben für euch haben wir einen super Special-Floor gemacht. Und stellte sich dann raus, hat uns eine komplette Anlage aufgebaut im Herrenklo.
Geil.
Mit Go-Go-Girls.
Das ist ja geil. Ja.
Go-Go-Girls. Und wir haben dann angefangen aufzulegen. Am Anfang hat das noch keiner gecheckt. Und dann kamen so die ersten Besowskis, die dann so pinkeln waren und irgendwie am Pissoir standen und dann so langsam nach rechts geguckt haben und uns da haben gesehen, wie wir so aufgelegt haben und dann so die Go-Go-Tänzerin und waren so, was ist denn hier los und so. Und irgendwann nach einer halben Stunde war das der vollste Raum in den ganzen Laden und geil. Die Leute sind ausgeflippt. Aber es war halt extrem weird auf dem Herrenklo.
Dann wart ihr quasi Trendsetter. Das hat ja irgendwann Fatboy Slim gemacht auf Ibiza, ne?
Das ist ja auch im Klo.
Der hat dann auch auf dem Klo, das wurde dann so kultig.
Ja.
Und jetzt auch im High, wenn wir so Glitterbox machen, ist einer der beliebtesten Floors, ist das Klo. Ja. Tatsächlich, ja.
Na, sehr gut.
Buchen
Sie ja,
auch
es war
Leute,
als
ne?
DJ auch sehr praktisch, weil man musste gar keine, du kennst das, jeder DJ hat so ein paar Pinkelplatten dabei.
So Rapper's Delight 15 8, 9 Minuten.
Brauchte man nicht, ne? Hatte man direkt nebenan. Aber da war ein richtiges Los. Darauf aufbauend die Frage, was war der weirdeste DJ-Gig, den du jemals hattest?
Boah.
Weil da kommt ja sicherlich einiges an seltsamen Situationen zusammen. Ich meine, du legst ja weltweit auf und so, da ist ja.
Also ich kann das nur so ein bisschen allgemein machen, weil man jetzt auch keine Namen und so nennen will eigentlich. Aber gibt es so Gigs, die eigentlich nur deinen Namen kennen, eigentlich gar nicht so richtig wissen, was du machst. Also da wirst du natürlich teilweise dann gebucht für Sachen, die halt komplett fehl am Platz sind.
Und natürlich
gibt es so, ich meine, das könnte jetzt eine Band wahrscheinlich wie Scorpions oder Metallica besser sagen, die irgendwie bei irgendwelchen Oligarchen gebucht werden, wo sie ein Lied spielen, ganz viel Geld mit nach Hause nehmen und dann wieder nach Hause fahren, so nach dem Motto. Ne? Habe ich auch gehabt. Aber ich will eigentlich, möchte ich lieber sagen, was einer der schönsten Gigs war.
Ja, sehr gerne.
Das war zum Beispiel, also Weird war es, das war in
Weird ist ja auch nicht negativ, einfach irgendwas, was so super
ja,
besonders
absolut.
War.
Aber es gab natürlich ohne Ende weirde Momente. Also das müsste ich mir tatsächlich mal wieder aus den Fingern saugen. Aber es gab zum Beispiel Mykonos irgendwie, das Cabo Paradiso. Da kam ich irgendwie um 10, 11 Uhr nachts kam ich da an irgendwie. Da haben die gesagt, ja hier, leg dich mal, wir holen dich dann ab irgendwie. So, okay, wann denn so? Ja, komm, so um 4.
Ja.
Das ein später Gig irgendwie, aber okay. Und dann kam sie dann an und Cabo Paradiso ist genau an die Klippen irgendwie, so ein Club auf Mykonos irgendwie, unfassbar. Und ich habe da angefangen zu spielen und so weiter und dann geht irgendwann die Sonne auf, so über dem Meer. Und das war so einer der unfassbarsten Momente, wo du so denkst, so wow. Und dann natürlich so die ersten Male, wo du natürlich so als deutscher DJ im Ausland aufgelegt hast, wo zum Beispiel London Ministry of Sound, wo war ich auch echt aufgeregt, da war mega Gig. Aber damals noch nur mit Vinyl und dann habe ich dann auch irgendwie, weißt du, wenn du Mix gerade gemacht hast und nimmst dann aus Vanille die falsche Nadel runter und der Club ist so gefühlt für eine Stunde leise irgendwie, ne? Also es waren dann so 2 Sekunden, aber das ist mir dann da auch passiert tatsächlich, aber ganz sweet.
Ja, die Klassiker des DJ,
Mama Mia, ja.
Des Mama DJ Mia, Fails,
ja. Genau.
Die falsche Platte ausmachen.
Ja.
Ich kann mich auch erinnern, ich habe ja früher auch, wir haben ja auch immer CD und Vinyl aufgelegt, diese Schlepperei, also ich meine, ich habe es wirklich geliebt aufzulegen, aber heute mache ich es noch so, habe ich wahrscheinlich einmal oder zweimal im Jahr irgendwie einen Gig, wenn ich irgendwie besonders angefragt werde oder so, aber ich denke noch heute, boah, das ist, wieso ist der Scheiß denn so schwer? Also ich kann mich nicht dazu durchringen mit USB-Sticks, also gerade jetzt, wenn es sowieso nur noch so eine Besonderheit ist, wenn ich mal auflege.
Ja.
Aber ich denke jedes Mal, meine Güte, das habe ich früher jedes Wochenende rumgeschleppt, diesen Scheiß.
Heftig, ne?
Ja.
Ist natürlich so, klar, es merkt man mittlerweile, aber man muss auch sagen, also dieses Vinyl-Ding, ich weiß auch, meine Ex-Frau, die hat sich, glaube ich, nicht deswegen in mich verliebt, aber die hat gesagt, die fand das so sexy. Die hat irgendwie wir waren in der Schweiz, glaube ich, in Lausanne aufgelegt und das war auch so, glaube ich, Silvester und ich glaube, Stardust Music Sounds Better With You war so dann das Ding und so. Und dann bist du da am Kram, holst diese Platte raus und dann diese Bewegung und sie hat ja gesagt, das hat sie so mega fasziniert, ne? Das war schon richtig geil. Aber ich muss natürlich sagen, du hast recht mit diesen USB-Dingern, das ist natürlich zum Reisen geil, aber ich versuche jetzt natürlich auch mir Gedanken zu machen, was kannst du, ich meine, ich spiele halt Keyboards und so, da wo ich kann, lasse ich mir immer so ein Ding hinstellen, irgendwie, dann kannst du halt da noch ein bisschen jammen und so, aber mit sexy hat das nicht so viel zu tun, ne?
Es ist ja auch dieses in der Plattentasche dann oder in der Kiste irgendwie die Platten
total
durchgehen und die Cover rausholen. Wenn man nicht aufgelegt hat, kann man das wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, aber man reagiert ja gar nicht, also man hat ja seine Platten so krass im Kopf und man reagiert ja gar nicht mehr auf, man guckt sich ein Cover an und guckt so, oh, was könnte da drauf sein, sondern man sieht das Cover, weiß sofort, welcher Song drauf ist und rattert sofort im Kopf so durch,
genau,
ob der jetzt zum nächsten Song oder zum vorigen Song, der gerade läuft, passt oder so.
Aber ich glaube, es ist natürlich so ein bisschen unser Dünkel, weil wir natürlich so einfach, wir haben ja beide Generationen am Start, ne? Wir kennen das ganze alte Vinyl-Ding, sind aber auch offen für die neuen Sachen. Ich glaube, dass die New Generation irgendwie, die sehen das anders.
Naja.
Ne? Aber mir geht's ähnlich. Also ich habe natürlich immer Ideen zum Auflegen, also gesagt, oh, das könntest du jetzt machen, weil du einfach das Cover gesehen hast, klar.
Ja. Hm. Apropos neue Ideen, du hast mal vor ein paar Jahren, hast du dich sehr engagiert dafür stark gemacht, dass und hast gesagt, dass der 3D-Sound das neue große Ding ist, in dem man sozusagen Lieder so abgemischt werden, dass man die, wenn man eben das passende Equipment zu Hause hat, man wirklich so im Song sitzt, beziehungsweise hast dann das auch noch so weitergesponnen, dass man sogar selber den Ort bestimmen kann, indem man als Zuhörer sitzt innerhalb einer Aufnahme. Das war ja wahrscheinlich einfach aus so einer technischen Begeisterung heraus, dass du dich dafür so engagiert hast.
Ja, das war eine technische Begeisterung, aber natürlich irgendwie auch als jemand, der sich Gedanken macht, was ist das neue Format?
Ja. Warum braucht es denn ein neues Format?
Definitiv nicht, aber ja. Du siehst zum Beispiel, du hast ja gesagt, und Gott sei Dank ist Vinyl ja wieder so am Start, also nie die Zahlen, die wir in den 90ern gehabt haben, aber trotz allem, irgendwie alle haben Bock auf Vinyl. Und 3D ist ja gerade, wenn du in der Musikbranche bist, geht ja alles um Katalog. Mhm. Ne, da sagst du, hier nochmal Anniversary-Pressung von Beatles und whatever und whatever.
Allerdings.
Aber was spannend sein kann, ohne es zu beliebig zu machen, ist natürlich zu sagen, ich mache, und das macht mein guter Bekannter Hans-Martin Buff, der jetzt im Moment, also der Deutscher, der aber 5, 6 Jahre mit Prince gearbeitet hat, in Minneapolis, als sein Toningenieur und jetzt gerade die Scorpions macht, der wohnt in Garmisch. Und der ist da sehr aktiv mit Abbey Road zusammen.
Ja.
Dass sie sich Projekte raussuchen und sagen, wir mischen das nochmal neu, einen 3D-Sound. Und zwar auch für Kopfhörer.
Ja.
Und das finde ich schon spannend, weil das schon so eine wertige Geschichte ist, wo du sagst, wenn du wirklich dich dazu durchringen kannst, weil das ist ja nochmal ein anderer Step, dich hinzusetzen und Musik zu hören. Ne, für viele, gerade Jüngere, ist es ja im Prinzip, man hat es auf dem Handy und so, man hört das so, oder wir hören es im Club und so, aber wenn man sich wirklich da, ich denke immer, welches Cover war das nochmal mit diesem Typen, der so im Sessel sitzt und
das war, glaube ich, so eine Werbung, ne? War das nicht diese TDK-Werbung?
Genau. Daran erinnere ich mich. Also man sitzt im Sessel, hat vorne die Anlage, vielleicht noch ein Gläschen irgendwie und hört bewusst Musik.
Ja.
Und das finde ich schon spannend.
Machst du das noch? Hörst du noch so Musik?
Teilweise ja. Also jetzt gerade natürlich wegen der ganzen Corona-Geschichten und so bist du natürlich viel mehr, dass man einfach sich mal Zeit für Sachen nimmt.
Mhm.
Und das habe ich irgendwie echt jetzt gemacht und auch Sachen wieder neu gehört, in Musik, wo du eigentlich denkst, die kennst du doch.
Ja.
Auch in eigenen Sachen, wo du sagst so, ey, wow, das klingt ja jetzt, okay. Ne, und das finde ich schon spannend. Also es ist teilweise natürlich so ein bisschen, du hast recht, vielleicht braucht man kein neues Format, aber ich finde es spannend.
Ja.
Und es gibt technisch Möglichkeiten, du kannst halt mit Impulsresponsen, also ich will das nicht so richtig abnerden, aber du kannst ins Berghain gehen, kannst das akustisch abmessen und kannst das wie so ein Plugin.
Ja.
Kannst du sagen, hier, wenn du einen DJ-Mix machst, das tust du rauf und dann klingt es so, als ob du im Berghain auflegst.
Ja, verstehe.
Und das kannst du mit jeder Location machen.
Ja.
Und das ist schon spannend, finde ich.
Ja.
Das ist schon ganz cool.
Aber es ist natürlich, das ist so Hi-Fi-Nerdism im Grunde genommen.
Ja,
nicht so für den Heimgebrauch.
Nicht so richtig, aber natürlich auch für Leute, die sich jetzt gerade auch sagen, ey, ich will jetzt anfangen mit Auflegen und für meinen größter Traum im Berghain aufzulegen, wird das vielleicht nie klappen. Aber das ist natürlich so ein Weg, das ist spannend. Eher vielleicht so ein Gimmick, aber und dann natürlich so im professionellen Gebrauch, wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie gerne den Klang der Hansa-Studios irgendwie imitieren für meine Musikproduktion, das kannst du alles machen.
Na ja, super. Es gibt ja auch dieses in der Aufnahmetechnik, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich falsch erinnere, aber so ein Mikrofonkopf.
Genau, von Sennheiser übrigens.
Der das Mikrofon ist.
Richtig.
Und mit dem man eine Aufnahme generieren kann, die sozusagen perfekt auf den Hörenden passt.
Ganz genau. Das ist der berühmte Sennheiser Mikrofonkopf, auch Hannoversche Firma. Und die entwickeln so einen Scheiß tatsächlich. Ja. Und das ist richtig geil, weil das ist echt so deutsches German Engineering. Also wenn du bei denen in einer Firma bist, ne, die haben da wirklich so Labore, Flure, alle so mit weißen Kitteln, das ist mega cool.
Ja.
Mega cool.
Dr. Sennheiser.
Ja, genau.
So, ich gucke noch mal auf meine Notiz. Achso, genau, ich wollte noch über dein letztes sozusagen reguläres Album sprechen.
Ja.
Where's the Love? Weil es da ein paar Sachen gibt, die mir aufgefallen sind, die ich irgendwie bemerkenswert fand. Erstmal der Titeltrack, Where's the Love? Einmal zusammen mit Rochefort, mit dem du ja wirklich viel machst. Der scheint ja irgendwie so ein Buddy von dir zu sein.
Genau.
Mit dem machst du viele Produktionen. Aber ein Feature von Speech, Und Speech ist der Rapper von Arrested Development, der Kopf von Arrested Development im Grunde genommen, der ein sagenhaft gutes Soloalbum irgendwann in den 90ern mal gemacht hat, das so ein bisschen untergegangen ist und der ein super geiler Rapper ist. Wie bist du darauf gekommen, ein Speech-Feature zu machen?
Der kann sogar singen. Also ja. Ist also wirklich so ein Multitalent irgendwie, auch so vom Kopf genau, so ein richtiger Typ, weil du natürlich auch im Hip-Hop hast du ja manchmal auch Künstler, die halt einfach ganz, also anders drauf sind, eher so ein bisschen rougher und er ist halt total wake irgendwie, richtig cool. Genau, Where's the Love, letztes Album, ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre her und habe da aber ganz viele Titel, die ich mir jetzt einfach auch wieder vornehme, auch wieder remixe und so weiter und so fort, das werde ich mit Where's the Love auch machen. Irgendwie eine schöne Message und Roachford, wir haben uns damals vor 2004 kennengelernt, mit dem habe ich Popmusik gemacht.
Ja.
Das war in Deutschland ein ganz guter Radiohit, sage ich mal so, aber ein phänomenaler Sänger, für mich der beste Soul-Sänger in Europa. Singt mittlerweile, außer bei seinen eigenen Projekten, bei Mike and the Mechanics als
Da habe ich ihn gesehen. Ich war am Phil Collins-Konzert.
Ja, genau, super.
Mike
genau.
and the Mechanics Vorband, stimmt.
Genau,
ja, genau.
Und phänomenaler Sänger. Irgendwann haben wir den Track gemacht irgendwie und fand ich irgendwie so eine, also ich habe gesagt, das ist jetzt so eine Botschaft irgendwie. Ja, ne? Ja. Nicht zu ernst, aber schon irgendwie, Freunde, ein bisschen mehr Liebe geht immer. Und das war so ein ganz spontanes Ding. Der Titel war irgendwie fertig und da auch irgendwie, weil wir mit SPV, es ist natürlich ein Heavy Metal, ein Hardrock-Label und Infrastruktur, aber wir vertreiben zum Beispiel einen Backkatalog von Dr. Dre.
Ja.
Und, ne, also, oder von Brandy, die neue und viel Hip-Hop. Und da haben wir Kontakt tatsächlich mit Speech gehabt wegen Arrested Development.
Ja.
Und da habe ich auch gesagt, ey, apropos, hast du Bock? Ja. Irgendwie, ne? Machst du mal 8 Takte irgendwie? Super cool.
Ja.
Super cool. Hat auch so noch ein Handy-Video zurückgeschickt und so, was wir dann so in unser Video eingebaut haben und so. Also richtig nice. Ja, ganz spontan.
Geiler Rapper. Ich finde den Track eh geil, weil der so ein bisschen, der hat so alles, der ist, ich finde den sehr vielfältig. Der hat so alle Elemente, die so deinen Sound ausmachen.
Cool.
Versammelt der so ein bisschen, weil zum Beispiel auch nach diesem Part von Speech kommt so eine Bridge irgendwie zum Refrain zurück und die ist auch
so getragen so ein bisschen.
Ja, die ist auch mit so einem geilen Hauspiano.
Ja,
das ist so ein ganz klassisches 80er Hauspiano, das immer die Tiefe und die hohe Akkord wechselseitig zu spielen. Und deswegen, das fand ich dann so geil, dass diese ganzen Elemente alle irgendwie in einem Song so drin sind. So, das hat mir so gut gefallen. Cool. Auf demselben Album, und das ist so witzig, ist ein Song, der heißt I Do mit Maxi Priest, von Maxi Priest, extrem. Hätte ich Maxi Priest, da habe ich dann auch wieder meine Vorurteile über Bord werfen können, niemals zugetraut, dass der so butterweich, samtig, soulig singt. Und das Lustige ist, ich habe ein Interview gelesen mit dir, als das Album rauskam. Da hat jemand zu dir gesagt, sie haben doch jetzt gehört hier den Skandal von Robin Thicke wegen Blurred Lines.
Genau.
Und Marvin Gaye hat ihn verklagt, also die Erben von Marvin Gaye, und er musste jetzt super viel zahlen. Und dann hat dieser Interviewer zu dir gesagt, I Do auf ihrem Album erinnert mich aber schon sehr an What's Going On von Marvin Gaye. Und da hast du gesagt, ja, es ist wirklich was anderes. man kann bei diesen Blurred Lines schon sehr 1:1 hören, wo dieses Marvin Gaye Sample herkommt. Und I Do, es mag in die Richtung gehen, weil es so smooth ist, aber es ist ja nicht eindeutig ein Marvin Gaye Song.
Es ist genau, es ist natürlich das Ambiente, das wir schon gesagt haben, das ist so diese Art von Soul, das wollen wir damit schon imitieren irgendwie, ne? Wie es damals produziert wurde. Und bei Blurred Lines war das tatsächlich, es war noch nicht mal ein Sample, aber die haben es sehr, sehr nah quasi, ne? Also ist schon adaptiert.
Ja.
Ja, genau.
Aber darauf, ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen durch deinen Katalog gehört, daraufhin, und weil du es auch schon erwähnt hast, möchte ich sagen, Popmusik. Ja? Also das ist ja eine Hommage, ist ja als Hommage gedacht, aber es ist wirklich, es ist so nah an Billie Jean komponiert, dass es schon sehr frech auch ist, muss man ehrlicherweise sagen.
Aber sympathisch.
Du hast ja wirklich auch die gleiche Instrumentierung genommen wie bei
ja, also bei uns war es so ein bisschen organischer, bei Billie Jean war es natürlich schon irgendwie, du hast die Drummaschine gehabt, bei mir waren es Live-Drums, natürlich auch geile Synthesizer, bei uns war es halt so ein bisschen irgendwie, es war halt Piano, Bass, Gitarre irgendwie, also ein bisschen organischer, weil ich auch der Stimme von Roachford so ein bisschen dann dadurch irgendwie so ein schönes Bett geben wollte. Aber irgendwie, ja, irgendwie hat sich das damals so ergeben, ne? Und dann irgendwie haben wir tatsächlich, wir haben so einen Synthi drin, der macht auch
genau.
So ein bisschen.
Gerade ein paar Noten dran vorbei.
Ja, genau. Aber es war irgendwie, also ich habe jetzt nie gesagt, oh Mann, jetzt kriegst du da Ärger oder sowas, oder ist das jetzt so Dings, das hat sich einfach so ergeben. Es hat einfach geil gepasst und sich geil angefühlt.
Ja, also es ist einfach eine deine große Hommage an die Popmusik.
Genau,
deswegen ist
genau.
Es auch so
und,
nah
und wahrscheinlich auch nie so ein Riesenhit geworden, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon gekommen.
zum Abschluss noch, ich habe mal, es gibt noch eine andere Sache, die mir gerade auffällt. Du hast mal in einem Interview gesagt, übrigens sehr lustiges Interview, für einen Bioladen oder so. Und da hast du gesagt, ein amerikanischer Kult-DJ wäre mal bei dir im Studio gewesen und hätte gefragt, where's the next McDonald's? Und dann hättest du ihn zwingen müssen, doch mal irgendwie was Gutes zu essen. Und jetzt natürlich die große Frage, wer war denn dieser amerikanische Kult-DJ? Du verrätst natürlich nichts.
Ja, ich kann sagen, weil es war nicht böse gemeint irgendwie, aber es war DJ Disciple. Ja. Weiß nicht, ob du den kennst. Schon so eine New York-Größe irgendwie, auch so ein Garage irgendwie, aber das ist natürlich, das war nicht normal, dass du in ein anderes Land damals kommst und weil sie gesagt haben, du, ich kenne mein Steak und mein McDonald's. Ja. Und wie jetzt keine Experimente. Ja. Das fand ich damals komisch, jetzt kann ich das alles irgendwie nachvollziehen. Ja. Aber manchmal ist so, wenn sie dir dann auch vertrauen, sagen sie, ah, okay, dann lass uns doch mal zum DJ Dimitri zum Beispiel, der ist im Gegenteil, der sagt immer, wo ist das deutscheste Restaurant? Mit allen Eisbeinen und Knödeln und was immer. Und das ist immer ganz cool. Ja,
ja cool. Und jetzt aber tatsächlich zum Abschluss. Du hast in einem Interview gesagt, du willst, und das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, du willst jetzt mal Afrika und Asien bereisen, weil du das irgendwie noch nicht so gut kennst. Und dann hast du gesagt, und Deutschland hat auch noch ein paar tolle Ecken, die ich noch nicht kenne.
Ja.
Was sind denn die tollen Ecken von Deutschland?
Das weiß ich halt noch nicht, weil ich sie nicht kenne. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich so, man schweift immer so in die Ferne.
Ja.
Und dieses Ganze, klar, Nordsee hast du so ein bisschen, Ostsee kenne ich gar nicht eigentlich.
Ja.
Zum Beispiel Schwarzwald und so, also alles so, ne, wo du eigentlich nur tolle Sachen immer hörst. Und irgendwann, also gerade vielleicht mal mit meinem Sohn oder sowas oder einfach mal so ein Roadtrip und so, hätte ich richtig Bock drauf.
Ja. Ja. Helgoland, warst du mal auf Helgoland?
Helgoland war ich schon mal, ja. Das ist als Insel jetzt nicht so spannend, aber schon so ganz irgendwie
das ist
eine coole.
Crazy place irgendwie.
Ja, irgendwie total crazy. Ja. Aber da war ich tatsächlich schon mal, ja.
Kann man immer schön duty free auch.
Ja, genau, da hast du dann immer schon die Skandinavier und billig Alk.
Lieber Musti, das war sehr, sehr aufregend. Vielen, vielen Dank
dafür. Viel zu kurz.
Ja, tatsächlich viel zu kurz. Deswegen musst du auch unbedingt mal wiederkommen, wenn ein neues Album am Start ist oder
sehr gerne.
Oder auch einfach auch natürlich völlig ohne Veröffentlichung. Komm bitte gerne wieder. Ich komme gerne mal in Hannover vorbei und guck mir das mal an. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Und ich danke dir total für dieses tolle Gespräch.
Danke dir. Du hast hier richtig ganz tolle Recherche und vielen Dank für die Fragen. Also wirklich, habe mich zu Hause gefühlt.
Vielen Dank, das freut mich.
Dankeschön.
Danke auch an Wenzel, der hat die Aufnahme heute gemacht, unser Producer des Tages.
Juhu.
Und danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Nils Bokelberg.